Copper Sports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger Podcasts, powered by Tipico Sportwetten. Schön, dass ihr dabei seid. Bevor wir richtig einsteigen, müssen wir uns, glaube ich, erstmal entschuldigen. Ich glaube, der Korbiger Jinx hat zugeschlagen. Also wir hatten letzten Freitag, haben wir beschlossen, dass wir uns mal die Mavs richtig anschauen. 7 Siege in Folge, ne, hier Up-and-Coming-Team im Westen. Ja, 2 Spiele später haben sie auch schon 2 in Folge verloren. Einmal gegen die Pacers, kann passieren. Und dann wurde es abstrus in Cleveland. Der Max, Game-Winner aus der eigenen Hälfte. Und ich würde sagen, Zufälle gibt es am Ende halt auch nur dort, wo zufällig niemand irgendwie eine bessere Erklärung hat. Und unsere Erklärung mit dem Korbiger Jinx 1A. Also sorry nach Dallas. Wir hoffen, es dreht sich dann wieder, wenn wir einmal durch sind mit der Sache. Und um uns aber anzuschauen, was bei den Mavs richtig gut funktioniert hat, sitzt er mir natürlich wieder gegenüber, der niemals untexanische
Olaf Reax.
Mein Name ist Max Marbeiter. Und Ole, bevor wir jetzt mit den Mavs anfangen und so, ich weiß ja, wie gern du Victor Wembanyama beim Basketball zuschaust und überhaupt, was für Aktien und welche Zuneigung du auch vor allem für Victor Wembanyama empfindest auf dem Basketballcourt. 5x5, jüngster Spieler der Geschichte. 27 Punkte, 10 Rebounds, 8 Assists, 5 Steals, 5 Blocks. Was bleibt uns noch?
Ich meine, Börs haben das selbe Spiel davor, einen Assist zu wenig hatte, richtig, um auch 5x5 zu haben.
Ja. Und dass er der erste Spieler seit Michael Jordan ist, der in 2 aufeinanderfolgenden Spielen mindestens 5 Steals und 5 Blocks hatte.
Und dann auch noch auf der Pressekonferenz danach gesagt hat, ich frage mich, ob MJ diese Spiele gewonnen hat. Um auch wieder nur zu zeigen, dass Victor Wembanyama ein perfektes Basketball-Alien ist, das nur die richtigen Fragen stellt und nur die richtigen Gedanken hat, sich nicht blenden lässt von irgendwelchen statistischen Achievements, sondern einfach nur das Richtige will. Victor ist einfach ein Guter.
Er ist einfach ein Guter.
Also mehr kann man dazu nicht sagen. Er wird bald unser aller Overlord sein.
Es ist
dabei aber freundlich sein.
Ein netter Overlord. Das ist das Schöne, genau. Genau, ein wohlwollender Overlord, der uns einfach erfreut und einfach nur seinen Overlord-Dasein mit uns teilen möchte.
Der von seinen 2,50 Meter da oben einfach regiert. Auf uns herabschaut und dabei aber nur das Beste für uns im Sinne hat. Das ist Victor Wembanyama.
Und uns mit einem breiten Grinsen entgegentritt. Ja, es ist schön.
Das ist sehr ohne Scheiß, ich finde ja diese Geschichten, die man so um ihn herum hört, eben mit am geilsten, wo man irgendwie hört, abends ab 9 macht er sein Handy aus, da kann ihn dann auch keiner mehr erreichen. Ja. So, und in seiner Freizeit fährt er gerne auch mal, also zumindest in Frankreich hat er das noch gemacht, fährt er mit dem Zug durch die Gegend und liest ein Buch, einfach mal so in Ruhe, schläft 12 Stunden pro Nacht. Alles ist irgendwie darauf, zielt darauf ab, das bestmögliche Basketball-Alien zu werden.
Ein Vorbild für uns alle eigentlich.
Ohne Scheiß.
Handy aus so 9.
12 Stunden Schlaf, muss ich gestehen, finde ich krass, aber.
Ja, gut.
Das kriegst du, glaube ich, ist auch nicht ganz meine Realität, muss ich gestehen.
Ja, ich glaube, das kriegst du nur als Single oder in einer Zweierbeziehung hin, ich glaube.
Musst wahrscheinlich auch ein paar Taler dafür verdienen, damit das funktioniert. Also,
wenn du
mit der Zeit irgendwas anderes dann anstellen musst. Ja, gut. Ich meine, ich gehe früh genug ins Bett. Ich wach nur halt dann auch irgendwann wieder auf und muss dann Dinge tun.
Das ist das Problem.
Kenn ich, ja.
Ja. Aber trotzdem, Vorbild. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich jetzt die Wembanyama-Methode, mache jetzt ab jetzt auch ab abends um 9 mein Handy aus.
Das ist halt ohne Scheiß, was richtig gut ist. Also auch allgemein, ich habe vor ein paar Jahren mal mit dem damaligen Gesundheitsdirektor der Mavs auch gesprochen. Mhm. Und er meinte halt auch so, eine der Sachen, die sie halt versuchen, gerade den jungen Spielern zu vermitteln, ist so Handynutzung, Bildschirmnutzung im Allgemeinen, wie man sich halt davon ablenken lässt, wie man das vielleicht auch so ein bisschen moderieren kann. Und er meint halt auch, dass so ein Rat, den sie halt immer geben, dass man halt abends da dann irgendwann von weg geht oder halt wenigstens auf diesen Modus umschaltet, der halt nicht mehr so blendet und so, einfach weil das ja nicht so gesund ist, vorm Schlafen halt noch diese Eindrücke zu haben. Aber er meint halt auch, dass man da jetzt natürlich längst nicht bei allen mit ankommt, mit der Message. Ist ja, also weiß man ja auch, ist ja auch vollkommen verständlich. Ich meine, wenn die Leute mit 19 in die Liga kommen, kannst du nicht erwarten, dass die alle die krass erwachsenen Entscheidungen treffen. Aber er ist halt anscheinend echt eine ziemlich krasse Ausnahme der Regel und eigentlich leuchtet es ein, dass das abends besser ist, dann irgendwann vielleicht auf, hey, ich nehme jetzt ein Buch in die Hand und lese vielleicht noch 20 Minuten, bevor ich die Augen zumache oder so, dass das eigentlich naheliegend ist, ist klar, aber
das ist halt nicht
muss
so
man trotzdem erstmal umsetzen. Und er scheint aber halt so eine krasse Disziplin zu haben und das dann tatsächlich auch umzusetzen.
Ja, Spitzentyp, der Victor. Man gehört ihm dann alles, was noch so kommen mag. Die ganzen Meisterschaften, MVPs, Defensive Players of the Years. Hier.
Ich will mal sehen, wie du dann irgendwann in 15 Jahren noch versuchst, Michael Jordan als GOAT darzustellen, wenn der freundliche Overlord 10 Titel in Folge gewonnen hat. Und
sagen wir mal so, ich werde Wege und Möglichkeiten finden.
Sehr gut.
Du weißt doch, wie ich jetzt schon immer die Bulls irgendwie ins Spiel bringe. Und
auch übrigens,
das ist fast schwieriger.
Heute mache ich das mal. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an dieser Stelle an Alex Caruso und Luka Doncic, beide heute.
Herzlichen Glückwunsch. Passt zusammen. Und ist quasi eine Überleitung, weil wir müssen auch ganz kurz über die Bulls tatsächlich sprechen, aus gegebenem Anlass. Es gab auch traurige Nachrichten. Freitag war es. Patrick Williams, Fuß-OP, für den Rest der Saison raus.
Die MIP-Campaign ist vorzeitig abgebrochen.
Und gerade jetzt, wo er wirklich angreifen wollte.
Ja.
Also kann ich nichts dafür, dass meine Vorhersage nicht eingetreten ist, weil höhere Gewalt und so. Ne? Also
ja.
Man konnte jetzt auch niemand rechnen. Und sonst, wie gesagt, hätte die ganze Geschichte anders ausgesehen. Aber ja, ist schon bitter jetzt. Das ist natürlich für ihn auch Implikationen. Wird ja Restricted Free Agent. Man konnte sich nicht auf eine Vertragsverlängerung einigen. Gibt schon Teams, die interessiert sind, denke ich. Aber ja, er kann es halt irgendwie nicht durchziehen. Mal schauen, ob er dann eine Qualifying Offer unterschreibt oder ein Angebot. Ich hab gelesen, OKC soll nicht uninteressiert sein.
Ja, könnte eigentlich ja auch ganz gut passen, so als irgendwie vernünftiger Rebounder im Frontcourt, der so ein bisschen Physis da noch mit reinbringt, der einen Dreier treffen kann, auch wenn er jetzt nicht der große High-Usage-Offensivspieler ist.
Ja, aber das ist ja vielleicht für ihn gerade, die Rolle offensiv wäre vielleicht gerade gut, dass er halt einfach nicht der Nummer-4-Pick ist, der jetzt halt irgendwann zum Star werden muss, sondern halt irgendwie der viert-, fünftbeste Spieler ist auf dem Feld.
Ja, also halt ich meine, man kann nach vier Jahren in der NBA ja schon sagen, Patrick Williams ist ein Rollenspieler. Und wenn man das auch haben will und sagt, okay, wir wollen auch von dir nicht, dass du unser Franchise-Player bist und 25 Punkte pro Spiel machst, sondern kümmere dich um deine Rolle, sei ein guter Verteidiger, und das ist er ja. Triff vorne offene Dreier, das kann er ja auch. Attackier von Zeit zu Zeit mal ein Closeout. Da kann er ja ein wertvoller Spieler sein. Halt nicht unbedingt vielleicht auch seinen eigenen Vorstellungen entsprechend, die man so vor der Saison gehört hat, weshalb sie sich nicht auf den Vertrag einigen konnten, weil er ja anscheinend auch ziemlich krasse Forderungen hatte. Aber so ist es dann eben. Als fünftwichtigster Offensivspieler in einem guten Team kann er ja durchaus funktionieren. Halt nicht als zweitwichtigster.
Auf jeden Fall, es ist halt echt so, es ist irgendwie eine komische Ehe. Also man sollte ja meinen, wenn man den Nummer-4-Pick irgendwie zum Star machen will, dass man dann irgendwie mehr in seine, also das ist natürlich alles von außen betrachtet, aber mehr in seine Entwicklung auf dem Feld irgendwie steckt und ihn halt dann, wenn dann mal wirklich so, ja, noch mehr vielleicht in diese Rolle schiebt oder so. Aber irgendwie ist es komisch gelaufen. Also ich bin gespannt, ich kann mir natürlich schon auch vorstellen, dass er verlängert. Ich glaube, verlieren wollen sie ihn jetzt auch nicht zwingen, kommt aufs Angebot dann an, aber ist jetzt natürlich mit der Verletzung, es ist jetzt halt die zweite richtig lange Verletzung, wobei ich da sagen muss, die erste war ja ein Freak-Accident, war ja dieser Block-Foul von Mitchell Robinson, als er auf die Hand gefallen ist. Also das ist halt nix Mann aus Glas, sondern ist halt einfach blöd gelaufen. Und jetzt, naja, ich hoffe, er wird fit, ich hoffe, er findet eine gute Situation oder halt bei dem Bulls einen Vertrag. Also ich hätte ihn natürlich gerne weiter bei dem Bulls, aber ich denke mir auch, mich würde es auch irgendwie für ihn freuen, wenn er in eine Situation käme, in der er sich besser ausleben kann und nicht das Gefühl hat, ein Spieler sein zu müssen, der er vielleicht gar nicht ist. Vielleicht kann er so werden, keine Ahnung, aber irgendwie, ich habe das Gefühl, in Chicago wäre so ein bisschen, man könnte auch den Namen einfach austauschen, Lauri Markkanen irgendwie, und dann am Ende, weißt du, es ist irgendwie die Entwicklung in Chicago und Rookies und Talent ist irgendwie nicht so richtig geil. Außer Kobe White natürlich und Ayo, aber.
Ja, und bei Kobe White war es auch eher Zufall, dass es irgendwann dann doch noch passiert ist, als eigentlich
genau,
das viele schon mehr oder weniger abgeschrieben.
Genau, inklusive mir. Also von daher, get well soon, Pat. Und get well soon noch Trae Young, da geht's ein bisschen schneller. 4 Wochen ist er raus mit Fingerverletzung, ne? Starten die Hawks jetzt einen Run oder wie? Nein, Quatsch, aber.
Die Ewing-Theory, Hawks, ja, warum nicht? Also die letzten beiden Spiele haben sie ja jetzt gewonnen.
Ja.
Allerdings auch, ja, wobei, gegen Orlando muss er erstmal gewinnen.
Ja, ist nicht so einfach. Aber da soll er ja bald zurückkommen, rechtzeitig zum Play-In. Ein Spiel, zwei Spiele.
Da ist ja schon eine gewisse Erfahrung vorhanden.
Eben.
Ich meine, sie haben es ja so formuliert, will be re-evaluated. Also kann auch sein, dass es noch ein bisschen länger ist, aber mal schauen. Ganz wild spekulierende Spekulierer haben ja auch schon spekuliert, dass er sogar schon sein letztes Spiel für die Hawks gemacht haben könnte. Soweit würde ich jetzt mal nicht gehen, sondern auch eher sagen, get well soon und dann mal gucken, was aus den Haken wird.
Ja, wenn die Haken jetzt natürlich einen Lauf starten, kann es schon sein, dass man sich eventuell nach Trade-Partnern umsieht. Aber auch da, wir warten mal ab und sagen nur get well soon. Dazu, wir machen gerade so einen kleinen Newsblog übrigens. Also wir sind da so reingeschippert. Das machen wir jetzt gleich am Anfang. Steve Kerr verlängert 2 Jahre. Die Band bleibt zusammen. Heißt es, dass Trey, da waren wir gerade, Clay auch verlängert?
Meinst du? Könnte sein. Muss nicht sein. Ich glaube, das ist schon noch mehr oder weniger, also jetzt nicht komplett offen. Ich glaube schon, dass eigentlich alle das ganz gerne würden. Aber ob man sich dann am Ende einig wird und ob es vielleicht halt für ihn Sinn macht, wenn von irgendeinem Team wie Detroit oder so ein Angebot kommt, was einfach dreimal so hoch ist für die
Detroit
nächsten 2 Jahre.
Basketball, Entschuldigung.
Genau, da kannst du dir halt trotzdem, da kann es, glaube ich, trotzdem passieren, weil ich glaube jetzt nicht, dass die Warriors, auch wenn sie ihn gerne behalten würden, jetzt sagen würden, hier Clay, wie wär's denn nochmal mit 40 Millionen pro Jahr? Also der Zug ist einfach abgefahren. Und deswegen kann man das, glaube ich, nicht safe sagen, aber dass die wichtigsten Beteiligten das eigentlich ganz gerne hätten, davon gehe ich auch aus. Und mit Kerr, dessen Vertrag läuft jetzt halt so lange wie der aktuelle Vertrag von Steph Curry, das ist sicherlich kein Zufall.
Ja.
Aber die beiden sind ja eh einigermaßen, also Curry ist eh einigermaßen fest im Sattel natürlich, und ich glaube, da er auch intern wie extern immer klar formuliert hat, dass er halt für Kerr spielen möchte, ist das dann, glaube ich, auch folgerichtig. War eh ein bisschen komisch, dass er keinen Vertrag über diese Saison hinaus hatte, als die Saison angefangen hat. Das ist ja bei den meisten Coaches dann eher so
Lame-Duck-Situation.
Ja. Hier war es vielleicht auch ein bisschen aus eigenem Wunsch, also weil Kerr sich vielleicht auch noch nicht so sicher war, ob er weitermachen wollte, aber jetzt haben sie sich offenbar entschieden, und dann ist gut. Gut für ihn. Sahnt ja sowieso ab. Steve Kerr ist ein guter Typ, also warum nicht?
Dem habe ich eigentlich nicht so wahnsinnig viel hinzuzufügen. Wie gesagt, die Clay-Situation. Ich bin echt gespannt, ob man einen Weg findet, weil ich meine, wir haben ja oft drüber gesprochen, wie teuer das Team ist, also auch was Luxussteuer angeht. Und nachdem ja Clay jetzt langsam eine neue Rolle findet, du hast es ja, glaube ich, auch in deinem Newsletter geschrieben gehabt, ne?
See.
Oh, Dirty Basketball. Und ja, inwieweit er dann auch sagt, okay, ich möchte hierbleiben, und ich habe im Lauf. Das ist ja für mich echt sowieso immer so eine Frage bei älteren Spielern, die ich mir oft stelle, warum man so, ich meine, es kommt ja auch vor, aber warum man dann oft sagt, ich möchte jetzt nochmal das Maximum rausholen. Also ich verstehe das auch, weil klar, warum liegen lassen, wenn es da ist. Aber wenn ich halt in dieser Situation bin und diese Situation eigentlich auch genieße, gerade so im Verbund jetzt mit Teamkollegen, warum man dann nicht öfter sagt, okay, nee, dann nehme ich weniger. Wie gesagt, ich verstehe beide Seiten, aber ich tendiere immer aufgrund dessen, was halt schon auf dem Konto gelandet ist im Laufe der Karriere, gerade bei solchen Spielern zu sagen, ja, dann machen wir es doch wirklich so, dass wir zusammen in den Sonnenuntergang reiten. Zu viert dann in dem Fall mit Draymond und Curry und Kerr. Aber vielleicht passiert es ja. Ich bin gespannt, wie sich das.
Also ich denke auch, dass Clay da eigentlich ein Interesse daran hat. Aber es ist halt auch dann, glaube ich,
trotzdem. Er siegelt ja auch gerne.
Ja, klar. Aber es ist auch so ein bisschen die Frage, ob du das mit deinem Stolz vereinbaren kannst,
ja, klar,
wenn
genau,
du einen, ja. Also quasi ganz oben standest und dann irgendwann bist du so der siebte Mann oder so.
Ja.
Damit muss man vom Ego her halt auch irgendwie klarkommen, und also gerade so in dem Bereich, die Leute sind ja meistens auch so gut, wie sie sind, weil sie ein gewisses Ego haben und einen gewissen Drive, um der Beste zu sein. Und wenn, das ist dann sicherlich nicht immer easy, das dann irgendwann zu akzeptieren. Aber also ich glaube jetzt auch nicht, dass der Zug da abgefahren ist, sondern ich glaube eher, er hatte ja jetzt auch von der Bank schon ein paar richtig gute Spiele.
Absolut.
Und wenn er das annimmt, dann kann das ja auch immer noch irgendwie funktionieren, und dann kann das ja auch weiterhin eine gute, produktive Zusammenarbeit sein.
Ja,
also eigentlich hat er ja die wichtigste Fähigkeit, um halt auch gut zu altern, so als Rollenspieler dann, der in erster Linie da ist, um einen Dreier reinzuschmeißen.
Vielleicht greift er noch einen Best Sixth Man an nächstes Jahr oder so.
Wer vielleicht.
Weiß. Ich meine, Scottie Pippen war ja Zeit seiner Karriere quasi sechste Geige, wenn es ums Gehalt ging, oder in den 90ern zumindest bei den Bulls.
Ja, und dann lief es kacke, als es nicht mehr war. Das sollte ihm vielleicht auch zu denken
geben. kann man natürlich so sehen. Aber die haben jetzt auch eine geile Tour, glaube ich. Horace Grant, Scottie Pippen und Luke Longley. No Bull oder irgendwie so ähnlich.
Die No Bull Tour.
Ja, genau.
Habe ich auch gesehen.
Als Antwort auf The Last Dance. Stark.
Ich muss gestehen, bei allem, was Scottie Pippen mittlerweile so nach außen von sich gibt, wäre ich erstmal vorsichtig. Aber das Einzige, was ich darüber bisher gelesen habe, war, dass das eigentlich ein ganz, ganz nettes Ding war. Also, dass die jetzt auch nicht da sitzen, um zu sagen, Michael ist ein Arsch. Sondern, also wenn dann vielleicht Michael ist ein Arsch, aber war trotzdem cool.
Aber ja, trotzdem gut, schon so passt, ja.
Ja, dass Luke Longley dabei ist, dachte ich mir auch schon, weil es gab ja diese extra Episode quasi, The Missing Episode, wo sie dann nach Australien sind zu Luke Longley, und Jordan war ja auch Teil dieser Doku oder dieser Ding. Hast du gesehen?
Nee, hab ich nicht gesehen.
Also ist ganz cool. Also es gab noch so ein bisschen Longleys Geschichte, wird da nochmal so ein bisschen mit, und halt, was er.
Irgendwann reichte es mir dann wieder mit diesen elenden Buletten, um ehrlich zu sein.
Mir nie. Aber lohnt sich auf jeden Fall. Dann noch ganz kurz, da haben wir gar nicht vorher drüber gesprochen, aber die Clippers haben einen Rebrand hinter sich, und ich muss gestehen, ich finde es ehrlich gesagt ziemlich geil. Hast du es gesehen?
Ja klar, habe ich es gesehen.
Ja. Also die Farbkombination.
Das war die blöde Frage.
Farbkombination, alles wieder so ein bisschen simpler gehalten, nicht irgendwelche Ecken, Kanten und irgendwelche Kacheln und InDesign-Geschichten, sondern einfach wieder klassisch Schriftzug. Das blaue Trikot finde ich schon extrem geil, muss ich sagen. Das Logo passt für mich auch mit dem Clipper-Schiff, nicht Skipper, Clipper, logisch. Und so ist eigentlich, finde ich, es ist ziemlich gelungen.
Ich finde auch den Rebrand insgesamt gelungen. Das Logo finde ich nicht geil, um ehrlich zu sein, aber es ist wahrscheinlich ist immer noch vielleicht voll. Besser als das, was sie davor hatten, weil das halt eine ziemliche Katastrophe war. Ich finde es halt lustig, weil es ist ja nicht nur dieses Schiff, sondern es sieht aus, als wäre dieses Schiff im Fadenkreuz. Und das hat mich dann wiederum sehr an Alarmstufe Rot mit Steven Seagal erinnert.
Und dann findest du es schlecht. Ich war mir dann nicht sicher, ob das der Effekt war, den sie erzielen wollten. Ja. Aber ich erinnere mich immer gerne an den Film, weil der war natürlich groß. Also
ja, sehr groß.
Für Actionfilmfreunde ist das ja schon, schon ein Klassiker, obwohl Steven Seagal natürlich jetzt nicht der Jahrhundertschauspieler und auch grundsätzlich, glaube ich, nicht der Jahrhundertmensch ist. Er ist jetzt so ein bisschen das Gegenteil von Victor Wembanyama, so als Typ. Und auch als Schauspieler. Also ich bin mir sicher, dass Wemby auch ein besserer Schauspieler wäre, wenn er es versuchen würde. Aber der Film war schon geil. Von daher,
mir ziemlich geil. Ja.
Shoutout an die Alarmstufe Rot Clippers. Es ist insgesamt immer noch ein Fortschritt.
Pass auf, würde ich sagen. Zum roten, wie heißt die dritte Statement Edition, zum roten Statement Edition?
City.
City, ja. City ist doch immer, ist immer das extra Ding, das jedes Jahr neu gemacht wird.
Ja,
es gibt drei Feste, mein Gott, Freax.
Ich komme da immer durcheinander bei den 48 Milliarden Trikots.
Ja.
Aber bei den Clippers bin ich auch froh, wenn sie diesen schwarz-weißen Court mal ablösen, weil den finde ich immer deprimierend, wenn man da zuschaut. Also die Spiele haben dadurch so eine kalte Atmosphäre. Ich weiß gar nicht, ob der dadurch jetzt begraben wird. Ich hoffe es mal, weil...
Ja, wird, glaube ich. Sie haben ja eine Umfrage gemacht. Also es ist ja quasi, sie haben ja echt viel Meinungen von außen eingeholt, was den Rebrand anging. Gab es irgendwie sowohl bei The Athletic als auch bei ESPN von Zach Lowe längere Stories und haben Fans gefragt und Community gefragt und so. Da war halt auch ein Ding weniger schwarz.
Naja.
Also denke ich mal, dass sie jetzt... Aber wie gesagt, ich finde jetzt die Farbkombination eigentlich echt ziemlich geil. Ich finde auch, sie haben einen coolen Blauton erwischt. Also das ist eigentlich...
Das würde ich auch so sehen. Also insgesamt positiv.
Bin gespannt, in welcher Farbe die Toiletten dann im Intuit Dome gehalten sind, die 10.000.
Und wann Steven Seagal als Zuschauer
Halbzeitshow wird. Statt Red Dragon oder so.
Ja, verkloppt er ein paar Leute.
Ja, genau. So eine Karate-Show.
Meinst du Red Panda und hast Red Dragon?
Red Panda, boah, Mann. Ich wusste, dass es falsch war. Ich wusste wirklich, dass es falsch war. Ich hatte erst Little Dragon.
Mhm.
Nee, das war es nicht. Und dann habe ich, und es war bestimmt irgendwas mit Red, aber dass dann der Panda war, habe ich dann wieder. Also. Ich mache mir immer so ein Post-it an Laptop, einfach so vor jeder Folge, damit ich mir das, falls es mir einfällt.
Siehst du, bei mir ist einfach nur ein Post-it mit einem ausgedrückten Steven Seagal, der böse guckt, der so die Augen leicht.
Hätte ich auf den Hinterpfoten, ne? Dass du dir die ganze Zeit,
ja. Damit ich mich
konzentriere. Nicht schleifen lässt.
Ja.
Das ist wichtig. Sehr, sehr wichtig. Ja, jetzt können wir so langsam mal so Richtung Mavs schippern, aber sehr, sehr langsam. Sehr, sehr langsam an dieser Stelle. Denn ein Grund, dass wir heute über die Mavs sprechen, also wir wären eventuell auch selber drauf gekommen, aber wir hatten letzten Freitag ein Patreon-Mailbag. Dafür mal zum Einstieg. Wir bringen es mal wieder am Anfang der Folge, mehr oder weniger. patreon.com/korbiger-podcast und korbiger mit. Richtig. Dort könnt ihr uns einerseits mit monatlichen Beiträgen unterstützen. Vielen Dank an alle, die das tun. Andererseits gibt es dann im Extra-Content häufig in Form von Mailbags. Und da hatten wir einige Fragen zu den Mavs, was uns dann dazu veranlasste zu sagen, das lohnt sich, da mal richtig hinzugucken und dann hier intensiver zu sprechen. Und dann kamen eben noch zwei Fragen rein, als wir schon am Aufnehmen waren. Und die haben wir gedacht, die handeln wir noch ganz kurz ab. Vor allem die erste von Walter, da geht es nämlich um die Bulls. Also von daher. Die Bulls übrigens die vergangene Nacht unfassbar stark gegen die Detroit Pistons gespielt haben. Ich glaube, 2 von 80 von draußen geworfen haben und es gegen die Detroit Pistons tatsächlich geschafft haben, nicht die 100 Punkte zu knacken. Yay.
Und Detroit hat seinen 9. Sieg.
Yeah.
Das ist die wichtigste Nachricht heute, übrigens, über die wir noch gar nicht gesprochen haben.
Übrigens, Shoutout Kate Cunningham, der ziemlich gut unterwegs ist.
Ja.
Mittlerweile. Ich finde echt, wenn man ihm zuschaut, er wirkt so langsam, als übernähme er immer mehr Kontrolle übers Spiel. Als würde er auch so langsam sein eigenes Tempo finden. Haben wir ja schon letztes Jahr gesagt, dass er da eigentlich so eine Tendenz dazu hat, weil er jetzt nicht der explosivste ist. Aber ich finde...
Er war jetzt auch in dem Spiel davor gegen die Knicks, das hatte ich mir angeguckt, war der über 3/4 echt verdammt gut unterwegs.
Ja.
Am Ende wurden die Pistons halt hart beschissen von den Schiedsrichtern, muss man gestehen.
Komm, so schlimm war es jetzt auch nicht.
Das war schon sehr schlimm. So ein bisschen
über den Haufen rennt.
Ja. Das war schon ziemlich brachial, aber ein Gedanke, den ich da beim Gucken auch die ganze Zeit hatte, war echt, dass Kate ein anderer Spieler ist, als der, den wir so im ersten Saisonmonat gesehen haben. Also auf jeden Fall ein Fortschritt zu erkennen. Deswegen jetzt 9 Siege.
9 Siege.
Shoutout an die
Pistons. Muss man ja auch sagen, ich meine, wir sprechen ja immer drüber, Point Guards und so brauchen ein bisschen, also ist ja de facto eigentlich sein zweites volles Jahr. Also letztes Jahr hat er fast komplett ausgesetzt. Also er ist jetzt noch gar nicht so lang da, wie man denken würde. Und
weiß ich noch, wobei ganz das für mich so ein bisschen wie mit dem Tatum ist, erst 17 Argument sich anhört, aber du hast schon recht.
Also er war natürlich im Kreise der NBA, aber ich finde es schon, es gilt gerade schon, weil er hat keine Game Raps bekommen in dem Sinne. So, ich finde es, man kann jetzt nicht sagen, es ist sein zweites Jahr, aber er hat schon sehr viel verloren in seinem richtigen zweiten Jahr.
Was das stimmt.
Er aufholen muss.
Das ist so.
Was ich noch ganz interessant war, also James L. Edwards III ist ja Beatwriter der Pistons bei The Athletic und hat da mal Banchero und Kate gegenübergestellt. Und es ist tatsächlich so, die sind gar nicht so weit auseinander.
Ich würde sagen, dass Kate wahrscheinlich auch eher besser ist. Aber ja, ich würde auch, ich finde auch das Bankero als All-Star ziemlich
krass. Das ist ja gut. Das wurmt dich immer noch, gell?
Ja, natürlich, das war ja auch Quatsch.
Mach dich fertig. Ja, ja. Nee, aber Kate mittlerweile echt, also richtig, richtig gut unterwegs. Also muss man sagen, Shoutout an der Stelle. Wie gesagt, 9. Sieg auch. Und damit zurück zu den Bulls, was dann auch wiederum dazu passt. Moin, ihr zwei, könnt ihr bitte die Strategie der Bulls erklären? Nein, Spaß beiseite. Was zum Teufel haben die sich dabei gedacht, nichts zur Trade-Deadline zu machen? Irgendwann müssen die sich doch entscheiden, anzugreifen oder nach Jahren der Belanglosigkeit ein Rebuild einzuleiten. Ohne Vooch, DeMar DeRozan etc. Ich ziehe meinen Hut vor Max, der da immer mal wieder was Positives sieht und bei jeder Diskussion ein Bulls-Spiel reinschmuggelt. Gerne, ja. Danke auch. Und dann
wo kommt Max, die Frage.
Wie frustriert ist die fehlende Strategie? Einschlag einer erkennbaren Richtung. Was will denn an deren Stelle in der Offseason machen, um da langfristig rauszukommen? Ja, PS, die Bulls schaffen es selbst, einen Nicht-Bulls-Fan wahnsinnig zu machen.
Ja. Mein Reden, das sage ich seit Jahren. Sie machen mich auch wahnsinnig.
Gut, ich weiß nicht, wie groß mein Beitrag da ist, weil du dich immer wieder damit beschäftigen musst.
Also er existiert auf jeden Fall, dieser Beitrag. Ja. Ist nicht zu leugnen.
Ja. Im Endeffekt, das Problem, und ich habe es mir auch heute, als ich mir das Spiel, ich habe mir tatsächlich das Spiel von vergangener Nacht angeschaut, aber auch, weil ich Kate sehen wollte, tatsächlich. Aber das Ding ist halt, was sie halt immer wieder verpassen, ist Spieler dann zu traden, wenn sie noch einen gewissen Wert haben. Also, du bist jetzt, klar, ich würde Zach LaVine im Sommer traden, einfach weil ich glaube, theoretisch, weil ich glaube, dass es halt, dass man quasi das Ende der gemeinsamen Reise irgendwie erreicht hat. Mein Sohn stimmt zu. Ja. Das Problem ist, jetzt ist er halt an dem Punkt angekommen, nach der nächsten langen Verletzung, nach den Querelen, nachdem das Team ohne ihn besser gespielt hat, dass du halt nicht mehr so viel bekommst, wie du es vielleicht vor einem Jahr bekommen hättest. Nicht, dass du da riesig Interessenten gehabt hättest, aber sie sind halt, man hat's verpasst. Und das Gleiche gilt für mich halt auch für Caruso, weil dessen Vertrag halt dann auch wieder ein halbes Jahr kürzer ist im Sommer. Und natürlich ist die Liga noch interessiert an Caruso. Dann hast du DeRozan, den du jetzt halt verlängern musst, weil... Oder halt auch nicht. Ich glaube, ich würde nicht jedes Angebot mitgehen. Ich würde sagen, so und so viel können wir bezahlen, aber es ist halt so dieses Ding, immer weiter zu reiten, wo du eigentlich gar nichts gewinnen kannst. Es gibt auch, ich freue mich über Kobe, ich freue mich über Dosumu, aber irgendwie, es gibt keine richtige Hoffnung, weil es immer halt in dieser trüben Brühe abläuft. Also weißt du, dann streckt Kobe mal irgendwie seinen Kopf raus und dann streckt Sumo mal seinen Kopf raus. Aber eigentlich ist es immer diese, dann hast du ein Double Big Lineup mit Vooch und Drummond und es ist halt einfach, es ist so trist und aussichtslos, dass es eigentlich, auch wenn es halt erstmal richtig scheiße ist und du ja deinen Picks auch nicht unbedingt kontrollierst, aber eigentlich würde ich versuchen, Vooch zu traden. Ich würde einreißen, auch wenn du jetzt auch eine, das ist ja der Scheiß. Sorry. Du bist halt auch in einer sehr blöden Situation einzureißen. Weil, wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass die Interessenten Schlange stehen und du jetzt wahnsinnig viele Picks zurückbekommst oder sagen kannst, ich möchte jetzt eben zum Beispiel in Detroit. Also wenn du sagst, die Pistons waren interessiert an LaVine, wen geben sie dir zurück? Geben sie dir Quentin Grimes zurück? Ich nehme Quentin Grimes sehr gerne, aber
machen sie nicht.
Ja, eben. Also weißt du, wie ich meine?
Ja.
Und das ist halt, vielleicht würde ich das Front Office entlassen und an Jerry Reinsdorfs Stelle verkaufen, damit endlich mal ein Besitzer irgendwie ans Ruder kommt, der halt auch Bock hat, wirklich was zu erschaffen wieder und nicht irgendwie im Jahr 2023 oder 2024 eine Ring Night zu machen, 26 Jahre nach dem letzten Titel.
Das ist der springende Punkt. Wenn die Organisation von oben keine konkrete Zielsetzung hat, außer lass irgendwie gucken, dass wir vielleicht Richtung Play-In gehen, weil wir verdienen genug Geld, wir kriegen die Halle voll, wir sind
die profitabelste
Franchise der NBA und das sind sie ja. Also wir sind da weit oben. Wenn man damit zufrieden ist von oben, warum sollte sich dann irgendwann irgendwas daran ändern? Das ist halt einfach der Punkt.
Ja, ich meine, in seiner Post-Trade-Deadline-Pressekonferenz, auch sensationell, was der Mann da erzählt hat, Arturas kann ich sowas, ja gesagt, dass er quasi freie Hand hat von ganz oben. Er hätte auch ein Rebuild einleiten können. Aber
ja, dann soll er sich selber entlassen, weil dann hat er keinen guten Job.
Dann macht er keinen guten Job. Also es ist halt... Es ist sehr verfahren. Also eigentlich
müssten die irgendwas einreißen.
Ey, überleg mal.
Schon lange. Seit Jahren.
Wenn Steve Ballmer die Bulls gekauft hätte, was da alles passiert wäre.
Tja.
Oder Matt Ishbia. Oder was auch immer. Hat irgendeiner dieser Besitzer, die halt irgendwie ein Team kauft.
Boah, ich weiß aber auch nicht, ob du Matt Ishbia haben willst.
Nein, bisher.
Ja auch einfach nur alle die Zukunft vollständig verpfändet hat.
Da hast du recht. Nein, also es ging mir jetzt eher darum, halt ein Besitzer, der jetzt halt irgendwie was reißen will. Ob die Strategie dann passt oder so. Aber halt einfach nur, okay.
Zumindest investierfreudig zu sein, ne?
Das finde ich halt auch so bitter, weil das Potenzial ja wirklich da ist. Also A, was die Fanbase angeht, was irgendwie das Interesse angeht, wenn du jetzt...
International auch immer noch eine der populärsten Franchises,
ja.
wegen den 90ern, nicht wegen irgendwas sonst, aber ja, ich weiß es auch nicht. Also das Ding ist, man kann halt, finde ich, bei den Bulls auch immer über Lösungsansätze sprechen, aber es hat sich jetzt halt, also es zeigt sich ja schon seit einer Weile, dass halt innerhalb der Franchise anders darüber gedacht wird und
das stimmt,
nicht nach den Prinzipien, die wir jetzt denken würden, wie kommt man aus dieser trüben Brühe, was ich übrigens einen sehr, sehr schönen Begriff dafür finde, wie kommt man da raus? Das ist ja nicht die oberste Priorität. Wenn die es nicht als trübe Brühe anerkennen, dann ist es schwer. Also es ist auch schwer zu sagen, was sie da jetzt dann irgendwie machen sollen, wenn das halt, ja, sie sich irgendwie mehr oder weniger ja anscheinend auch an die Moves, die sie getätigt haben, die nicht funktioniert haben, sich da immer noch dran klammern. Und
das ist das
dann
Ding.
Kannst du halt davon ausgehen, dass sie dann auch DeRozan verlängern und ja, keine Ahnung. Das ist dann, ich meine, nächstes Jahr haben sie ja eigentlich auch noch einen sogar ziemlich konkreten Anlass, um zu rebuilden, weil der Pick Top 10 geschützt ist und sie den sonst an die Spurs abgeben müssen wegen dem DeRozan-Trade. Aber ob sie das so erkennen und ob sie dann sagen, so ein Top 10-Pick fänden wir schon sinnvoll. Wer weiß, das sind die Bulls. Man kann da nicht reingucken.
Nee.
Oder man kann, aber also, es macht einen halt dann.
Es macht einen depressiv. Je nach Involvement persönlichem. Also es ist, lässt Fragezeichen oder es ist einfach irgendwie, ich glaube, es ist einfach nicht irgendwie richtig erklärbar. Also es ist erklärbar, aber dann irgendwie auch nicht. Also es ist so, ja, nächste Frage. Dann ist, ne? Fabian Braun, hey ihr beiden. Ich habe zwei Fragen zu Statistiken. Erstens, wo kann ich eine Statistik finden, welcher Spieler am meisten gedoppelt wird? Vom Gefühl her muss es klar Luca sein, aber ich finde keine Statistik dazu. Da verweise ich gerne an Herrn Freaks. Ich mache jetzt mal erst die erste Frage.
Kann ich tatsächlich auch nicht beantworten. Also ich würde schätzen, wahrscheinlich über Second Spectrum, aber da ich dazu selber keinen Zugang habe, ist es nur eine Schätzung, mehr nicht.
Hilft StatMuse vielleicht? Keine Ahnung.
Wenn es da ist, Fragen.
Ich glaube nicht, dass die so spezifische Daten haben, weil das eigentlich normalerweise schon eher hinter einer Paywall stattfindet.
Aber ich kann in dem Fall leider nicht sagen, hinter welcher Paywall.
Welche der unzähligen Paywalls.
Es gibt wirklich viele. Also ich nutze ja auch manche Sachen, aber das ist da, glaube ich, nirgendwo herauszufinden. Ja. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Luca die meisten zieht, ist hoch.
Ja, stimmt. Ich überlege gerade. Ja, komm hin. Dann zweitens, habe vor 2 Jahren bei einem Golden State Warriors-Spiel eine Einbildung gesehen, dass Steph und Klay zusammen 170 Spielen mehr Dreier als das gegnerische Team getroffen haben. Damals waren sie auf Platz 3 oder 4, Platz 1 hatte 182 der Liste. Wisst ihr, wo man solch eine Statistik im Internet finden kann? Mich würde interessieren, ob sie mittlerweile auf der 1 sind. Vielen Dank schon mal im Voraus.
Das weiß ich nicht.
Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also es ist vor 2 Jahren, das könnte aber schon sein, dass sie es mittlerweile holt. Aber ich habe jetzt aber auch keine Statistikquelle, die ich da jetzt angeben könnte.
Guter Content in dem Fall.
Ja, ne? Wir konnten genau gar nicht weiterhelfen.
Ja, muss auch mal sein.
Ja, dafür sind wir da. Sorry, Fabian, tut uns leid. Vielleicht finden wir es noch raus, irgendwie. Mal gucken. Wenn ich dran denke, gucke ich nochmal. Aber wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht so mega tief in dieser Statistik-Sache drin. Beziehungsweise ich weiß auch, bei mir ist das, ich fange da auch nicht bei Null an, aber muss mich dann auch immer erstmal reinklicken und tippen.
Also man kann bei Basketball Reference sämtliche Game Logs durchgehen, aber ich weiß nicht, wie man das vereinfacht und dazu hätte ich jetzt keine Lust.
Ja, also die Game Logs würde ich jetzt auch nicht durchgehen. Also müssten wir schon, genau, irgendwas eingeben und dann kommt die Zahl. Das wäre geil.
Also ja, wobei, klar, also mit dem StatHead-Filter, kann man solche spezifischen Sachen rausfinden, aber das ist halt auch wieder hinter einer Paywall.
Verdammte Paywalls.
Ja, so ist es.
Verdammte Paywalls. Okay, dann wie gesagt, tut uns leid, dass da jetzt nicht mehr drin war. Wir würden jetzt aber weitergehen, trotzdem und deshalb, weil mehr haben wir ja auch nicht mehr zu sagen zu dem Thema. Bevor wir richtig tief einsteigen mit den Mavs, machen wir allerdings noch eine kleine Runde Werbung, denn bei unserem Partner Tipico Sportwetten könnt ihr euch zum Beispiel auch anschauen, wie groß die Chancen der Mavs auf eine Finals-Teilnahme sind, laut Buchmachern. Und wenn wir schauen, wer den Westen gewinnen könnte, stehen die Mavs bei einer 15er-Quote hinter den Nuggets, Clippers, Suns, Timberwolves und Thunder, also auf Platz 6. Dahinter kommen die Warriors und Lakers mit jeweils 20, die Pelicans 30, Kings 30 und bei den Rockets wird es dann schon ziemlich lukrativ mit 400.
Geheimtipp.
Da kann man mal einen Huni drauf setzen. Nein, Quatsch. Auf gar keinen Fall. auf gar keinen Fall. Nein, siehst du sie richtig eingeordnet, so nach allem, was wir jetzt so in den letzten Wochen gesehen haben oder in den letzten Tagen, nach den Trades, die sie gemacht haben, auch was du jetzt vom Potenzial her siehst, weil die Spieler sind ja da, aber man kann ja davon ausgehen, hoffen, dass man sich noch besser einspielt. Passt das für dich so, dass sie da momentan eingeordnet sind, wo sie stehen? Oder denkst du, könnten eigentlich noch ein bisschen höher da sein und ein bisschen niedriger?
Also eigentlich, was mir nicht so richtig gefällt, ist ihre Quote im Vergleich zu der mit den Suns, weil die Suns halt da schon deutlich stärker eingeschätzt werden und ich mir eigentlich nicht ganz sicher bin, warum. Also wenn man jetzt davon ausgeht, okay, die Suns haben ihre Big Three, dann so die Stichprobe, die wir da bisher haben, die war ziemlich gut, also gerade offensiv natürlich. Die haben defensiv weiterhin ihre Fragezeichen, die haben ihre Lineups mit Durant auf der 5, die irgendwie in der Theorie dann super funktionieren, aber in Wirklichkeit keine Rebounds holen und so und deswegen vielleicht auch nicht die Lösung auf alle Probleme sind. Und sie haben halt keine Durability, wenn man ehrlich ist. Also Durant ist alt und musste in dieser Saison schon echt viel schultern. Beal fällt immer wieder aus. Sich darauf verlassen, dass die dann 3 Serien in Folge alle zur Verfügung stehen und da durchmarschieren, das ist schon, da verlasse ich mich eigentlich lieber auf Luca. Und eigentlich verlasse ich mich im Moment auch lieber auf dieses Duo Luca-Kyrie, was halt, wir können da gleich auch nochmal in die Tiefe gehen, wie wir das jetzt irgendwie so in Relation zu Booker KD sehen. Aber so wie Luca im Moment spielt und so auch wie Kyrie im Moment spielt, sehe ich die da nicht unbedingt im Nachteil. Also die sind offensiv schon saugut. Und ich finde, mit den Moves, die sie jetzt gemacht haben, sind sie jetzt nicht unbedingt zu einem defensiven Bollwerk geworden, aber sie sind etwas vielseitiger geworden, was die Defensive angeht. Sie haben da, glaube ich, eine etwas höhere Upside tatsächlich defensiv, weil einfach ihr Supporting-Cast ein bisschen besser dafür geeignet ist. Und deswegen gibt's, finde ich, schon ein Szenario, wo man sich auch einreden kann, Dallas kann da eigentlich auch schon Serien gewinnen, einfach weil sie mit diesem Luca-Faktor immer die Möglichkeit haben, den besten Spieler in der Serie zu haben. Ich würde sie jetzt in der Serie gegen die Nuggets nicht, ich würde nicht auf sie setzen, ich würde auch nicht in der Serie gegen die Clippers zwingend auf sie setzen, aber gibt's eine Möglichkeit, dass sie da gewinnen, würde ich schon sagen. Einfach weil die individuelle Qualität sehr, sehr hoch ist und die defensive Vielseitigkeit schon auch etwas ist, was einem was bringt in den Playoffs.
Wie siehst du sie jetzt gerade im Vergleich jetzt zu den so eigentlich gerade Top-Teams, bei die halt auch noch ja so ein bisschen Fragezeichen haben, also Wolves und OKC? Also OKC haben wir schon oft gesagt. Fragezeichen ist natürlich auch so ein bisschen die Rebounding-Schwäche plus halt der Mangel an Erfahrung. Aber
aber OKC ist trotzdem das kompletteste Team im Westen.
Ja.
Gerade. Also
das ist eigentlich
dieser Schwäche. Und das mit dem Rebounding, das haben die Mavs zum Teil auch. Und die Clippers sind darin auch nicht richtig gut. Also von daher. Also bei OKC ist es halt echt das Ding mit der Erfahrung, ne? Dass da halt der gesamte Kader hat insgesamt weniger Playoff-Minuten gespielt als Jason Tatum, der 25 ist. Wobei jetzt ist Hayward da, deswegen hat sich das vielleicht geändert, aber davor war es halt einfach so, da ist halt einfach gar keine Erfahrung vorhanden. Deswegen wäre das schon krass, wenn sie das schaffen würden, aber gleichzeitig ist das Team halt auch trotzdem unfassbar gut. Und deswegen, also irgendwann wird auch jede Regel mal gebrochen. Warum nicht diese? Deswegen finde ich es schon legitim, dass sie vor Dallas stehen.
Ja, okay, nee, passt. Aber Phoenix finde ich auch interessant. Aber weil Phoenix eigentlich, immer wenn man denkt, sie haben es jetzt, dann passiert, also entweder verlieren sie dann wieder dumm 2-3 Spiele oder Bradley Beal ist wieder raus, ist gerade ja irgendwie mit hinterm Oberschenkel, Hamstring irgendwie wieder.
Ja.
Und ja, sie können es irgendwie nicht aneinander reihen. Und dann ist halt die Frage, wie gut sind sie denn eingespielt bis zu den Playoffs? Und ich meine, die Mavs haben ja auch.
Wahrscheinlich gar nicht.
Ja, genau. Und die Mavs haben ja auch immer wieder Verletzungsprobleme gehabt. Also Dante Exum ist ja gerade noch raus, Kyrie war eine Zeit lang raus, aber gerade so Kyrie, Luca, komm, wir gehen mal gleich noch in die Tiefe, das wird so langsam alles und ja, von daher stimmt schon, warum nicht?
Also ich wäre Stand jetzt bereit, den Mavs die viertbesten Orts im Westen zu geben, glaube ich. Also Denver und die Clippers und OKC würde ich vor ihnen sehen, aber
vor Minnesota auch noch?
Ja, also
mit Minnesota?
Auf einem ähnlichen Level würde ich mal sagen, aber also wegen dem Luca-Faktor würde ich schon sagen, wäre es okay, sie davor einzuordnen. Knapp.
Du hast natürlich 2 Bigs, was vielleicht schwierig werden könnte. Also wenn bei einem direkten Aufeinandertreffen. Aber
ja, jetzt hat Dallas auch Bigs.
Ja, ja, aber sie haben jetzt die letzten beiden Spiele, fand ich schon, gegen Indiana mit Turner. Also Turner hat schon ziemlich, eher atypisch für ihn ja auch, ziemlich dominiert, auch so rund um die Zone. Also von daher, aber nee, wie du sagst, also ich glaube auch, Dallas ist, da ist halt auch der Punkt, deswegen meinte ich, da kann ja noch was kommen. Also wir sind ja am Anfang quasi der neuen Ära, in Anführungszeichen, mit PJ Washington, mit Gafford. Lively war ja auch kurz verletzt mit seinem Nasenbeinbruch. Deshalb, genau, das muss ich vielleicht auch alles noch ein bisschen einspielen, gerade was dann Pick-and-Roll-Defense und so angeht. Also von daher, nee, aber ich find's fair. Also vielleicht ich würde sie vielleicht mit Minnesota auf einen, weil Phoenix ist für mich auch zu sehr Wunderkiste gerade und auch hat zu sehr Schlagseite halt oft. Und wenn einer der drei rausfällt, dann ist es halt schon gleich, hat es halt noch mehr Schlagseite sozusagen. Und dann kann es trotzdem funktionieren. Aber ja, alles natürlich wie immer ohne Gewehr, Freunde. Und bevor es weitergeht, hört euch noch folgenden Hinweis an. Freunde, und nicht vergessen, 18 plus, erlaubt nach Whitelist, Suchtrisiko, Hilfe unter bovai.de. Und damit steigen wir richtig ein bei den Mavs. Also ich habe es ja eingangs schon erwähnt, ist jetzt ein bisschen blöd gelaufen, weil haben jetzt zweimal in Folge verloren. Das Ding von Strews war aber auch schon echt fies, ne?
Also sensationell war es.
Diese Schlussphase, weil sowieso die Schlussphase komplett war ja, also war ja sensationell.
5 Dreier in den letzten 3,5 Minuten?
Ja, ich glaube, so um den Dreh, oder?
Und ich 2 Dreier hat dann Mitchell ja auch noch einen mit Brett fies versenkt.
Kyrie hat zwischendurch noch mal kurz geantwortet. Ja, genau. Und dann aber, genau, die Cavs waren dann schon mal vorne noch. Und das war ja eigentlich so das Ding, sie haben es gedreht, weil halt Momentum nach diesen ganzen, genau, war doch auch das Ding, sie waren mit 10 vorne, Strews trifft einen Dreier und dann stand auch Kyrie irgendwie beim Einwurf auf der Linie oder so, auf der Baseline.
Ja, er und Hardaway haben sich dann den Ball, also Hardaway wollte einwerfen und hat ihn zu Kyrie geworfen, der auch gerade sich nach draußen gemacht hat, um einzuwerfen.
Genau.
Also wirklich einer der dümmeren Ballverluste, die man so sehen wird in dem Spiel.
Und natürlich treffen die Cavs dann den Dreier, also quasi ein 6-Punkt-Spiel mehr oder weniger.
Ja.
Und dann war es halt, und dann war eigentlich Momentum gedreht, aber dann nochmal Antwort und dann eben, wie gesagt, dieses Ding.
Ja, und also 2 Sekunden vor Ende, wenn du da halt dann nochmal scorst und in Führung gehst, dann, und das gegnerische Team nicht mal mehr eine Auszeit hat.
Eben.
Das ist halt verrückt, das dann nicht zu Ende zu bringen. Aber.
Ne, das ist der Copycat Jinx. Da können sie gar nichts dafür.
Einerseits ja. Also der Jinx ist real. Aber andererseits, wenn der Inbounder gerade schon 4 Dreier innerhalb von ein paar Minuten getroffen hat und ihm Flammen aus dem Hintern schießen.
Ja, okay.
Kannst du dann nicht jemanden da hinstellen?
Ja, Luca stand ja, aber halt ein bisschen weit weg.
Ja, zu weit. Und irgendwie kann man das auch versuchen zu erschweren.
Ja, aber ich glaube, aber ich
meine, also war schon aus eigenen Händen. Also es war auch ein irrer Wurf von Max Strews, aber es war auch wirklich doof, weil das war ja das einzige Szenario, wie Dallas dieses Spiel noch hätte verlieren können.
Ja. Und warum stellst du dann einfach vor allem stellst du halt vielleicht einen Langen dahin? Weißt du, ich weiß gar nicht, wer gerade auf dem Feld war. Habe ich gar nicht mehr im Kopf von den. Aber war es nur Kleber oder war irgendwie
das kann ich jetzt nicht aus dem Kopf sagen.
Aber trotzdem.
Also PJ Washington war auf jeden Fall noch drauf. Der wäre jetzt zum Beispiel eine Option gewesen.
Ja. Aber es ist halt trotzdem, es ist und bleibt ein Wurf aus der eigenen Hälfte. Also
das war der zweitlängste Game-Winner der Three-Point-Ära, habe ich vorhin.
Ja, krass, ja.
Gelesen. In welchem Sinne? Wer hat den längsten? So muss man es auch mal fragen.
Ich habe keine Ahnung.
Devontae Graham. Entschuldigung. Der hat den auch noch, das war auch noch
ein Bankshot. Den erinnere ich mich, glaube ich, sogar.
Ja.
Also,
der war übers
Brett. Nicht detailliert, aber ja, doch. Stimmt.
Jetzt unser Freund, der Strews.
Shoutout natürlich an dieser Stelle. Eigentlich soll es aber um die Mavs gehen. Und wie gesagt, als wir uns entschlossen haben, hatten sie 7 Spiele in Folge gewonnen. Es ist immer so blöd, dann aber dahinter zu setzen, weil man muss auch erstmal 7 Spiele in Folge gewinnen. Haben wir ja gerade bei den Cavs letzte Woche oder vorletzte Woche hatten wir ein ähnliches Thema. Aber ich meine, waren auch Siege dabei oder 5 der Spiele war gegen Philly ohne Embiid, gegen Brooklyn, gegen die Knicks ohne alle.
Da war ich ja sogar in der Halle. Die hatten wirklich niemanden,
der damit gespielt hat. Genau, dann gegen die Wizards, ne? Und gegen die Spurs, gut, Wemby und so. Aber die Dinger, also gerade das gegen OKC war natürlich schon ziemlich beeindruckend, weil sie die halt einfach komplett aus der Halle geschossen haben. Und Phoenix, gerade das Duell, das wir gerade erwähnt haben, theoretisch, oder das Fernduell, um die bessere Quote, ja, haben sie auch deutlich gewonnen. Von daher, vielleicht mal zum Einstieg, was machst du aus dieser Serie, gerade weil sie ja auch so über die Trade-Deadline verlief? Also sie ging ja vor der Trade-Deadline los und dann kam eben Washington und Gafford und Grant Williams ging. Wie ordnest du sie ein?
Ja, um ehrlich zu sein, finde ich das ziemlich kompliziert. Also einfach auch, weil man das im Lauf dieser Saison hat man jetzt echt schon von sehr vielen Teams sehr viele Hotstreaks gesehen, die dann, und ich glaube, das hat dann teilweise schon auch viel damit zu tun, gegen wen du gerade spielst und was irgendwie gerade so der Rhythmus ist. Deswegen finde ich es eigentlich sogar ganz gut, dass wir diese Folge jetzt nicht machen, wo alles golden ist, ne? Also wo dann auf einmal die Defense ultra gut funktioniert hat über ein paar Tage und alles ist perfekt und sprechen wir hier über das nächste Jahrtausend-Team. Es gab jetzt über die letzten Tage ja auch mehrere Podcasts und Artikel und so, die man konsumieren konnte, wo halt direkt dann so die Mavs so der nächste Contender waren. Ich glaube, Tim Legler, der ja auch durchaus Ahnung hat von dem, wovon er redet, hat gesagt, das ist eigentlich das so der vierte Contender mehr oder weniger. Und ich finde es ganz gut, dass wir jetzt wieder so ein bisschen auf dem Boden der Tatsachen ankommen und halt so ein bisschen schauen, was ist denn wirklich anders? Und also als vorher. Und also was hat sich verändert? Was können die jetzt? Wie ist der Kader jetzt? Haben sich irgendwie die die Bedenken, die wir teilweise vorher hatten, oder also in meinem Fall jetzt die ich vorher hatte, sind die jetzt gelöst? Ist das jetzt alles top? Gibt es da vielleicht manche Sachen, die immer noch nicht so geil sind? Gibt es da Sachen, die vielleicht bis Ende der Saison immer noch besser werden können und so? Und naja, das ist irgendwie grundsätzlich halt, finde ich, nicht unbedingt immer richtig, ein Team zu analysieren, wenn es gerade auf dem allerhöchsten Hoch der gesamten Saison ist, sondern naja, macht dann vielleicht Sinn, da nochmal kurz zu warten. Deswegen ist gut, dass wir nicht Freitag vollkommen eskaliert sind und gesagt haben, so, die Mavs, die gewinnen jetzt die nächsten fünf Meisterschaften, die sind auf Jahre hinaus unschlagbar. Weil das sind sie nicht. Sie sind aber nicht. Ein bisschen anders als vorher.
Ja, sie sind schon auch richtig gut. Also es haben sich auch schon so ein paar Dinge verändert, die natürlich dazu beitragen, dass sie anders sind als vorher, aber auch so was, auch schon vorher, also dass Green seinen Dreier wieder ein bisschen besser trifft. Das heißt, er ist halt besser spielbar. Er ist dann, rückt wieder in die Starting Five. Das heißt, du hast noch einen athletischen Wing dazu. PJ Washington passt auch in der Theorie ganz gut rein. Vielleicht mal ganz kurz zum Einstieg. Du bist ja großer PJ Washington-Fan. Ich habe ihn auch nicht so.
Das würde ich als etwas übertrieben bezeichnen, dieses Statement.
Ein riesiger PJ Washington-Fan. Nein.
Der größte auf der ganzen Welt.
Aber ich war, also, es ist ja auch immer so ein bisschen, okay, neue Situation und Rhythmus finden. Und deswegen aber nur meine Frage, weil du ihn halt aus Charlotte ein bisschen besser kennst. Ich verfolge ja nicht so wirklich die Hornets. Full Disclosure. Wie ist das, was bis jetzt kommt vor Cleveland? Waren es 8 Punkte, 37,2% aus dem Feld, 19% von draußen, 50% von der Freiwurflinie, für die Mavs, also seit dem Wechsel. Wie ist das für dich einzuordnen? Also ist das einfach, also wie würdest du seinen Touch irgendwie einschätzen? Ich hatte manchmal so das Gefühl, okay, hat er irgendwie so, gerade wenn er dann irgendwie ein Brett näher ist, ist ja ein Ding, was er zum Beispiel kann, dass er auch ein Closeout attackieren kann, was ja für die Mavs richtig gut ist. Weil das halt was ist, was theoretisch, was die Offense noch vielseitiger macht, schwerer auszurechnen macht. Aber dann war so der Abschluss, hat mich dann manchmal so ein bisschen, okay, wirkte so, als fehlte etwas der Touch oder so. Das, wie gesagt, kann auch sein, neue Situation. Wie würdest du das denn einschätzen?
Also, das, was auffallend schlecht ist bisher offensiv, ist auf jeden Fall, würde ich sagen, erstmal der Dreier. Also, es ist jetzt nicht so, dass er irgendwie der krasse Sniper wäre oder so, aber dass er bisher den halt, also 20% trifft, das ist jetzt auch nicht repräsentativ. Also ich glaube, gerade wenn man bedenkt, dass er ja überwiegend offene Dreier kriegen wird, wenn er in Dallas spielt und auch bisher überwiegend offene Dreier bekommen hat, dann ist das schon eine Quote, wo ich stark davon ausgehe, dass sie sich verbessern wird. Was so den Touch am Korb angeht, er ist da nicht der Allerstärkste, das kann man nicht sagen. Also ich glaube, so was er halt ganz gut macht, was du ja auch angesprochen hast, so dass er von Zeit zu Zeit auch mal dann so ein Closeout attackiert und da den Drive auspackt, dass er auch ein ganz, ganz guter Athlet mit langen Armen ist, aber so der ultra-effiziente Spieler ist er da drin nicht. Da bin ich auch mal gespannt, ob er das vielleicht noch ein bisschen mehr lernen kann oder so in Dallas, aber vielleicht ist er das auch nicht so. Also ich glaube auch tatsächlich nicht, dass er offensiv jetzt das große Upgrade gegenüber Grant Williams ist, der vorher die Rolle hatte. Der hat offensiv zwar auch teilweise seine etwas wilden Drives gehabt, aber ist ein besserer Shooter zum Beispiel. Das sieht man jetzt auch in Charlotte. Der war halt ja, glaube ich, einfach persönlich wohl nicht mehr tragbar in Dallas, weil die ihn alle nicht leiden konnten, was dann natürlich ein gewisses Problem ist. Aber wo halt PJ Washington echt, finde ich, schon ein Upgrade ist und wo man es ja, also was man ja auch schon sehen kann, ist, dass er halt defensiv halt einfach gut ist und da vor allem auch vielseitig ist, dass er mit seinen langen Armen und seiner Beweglichkeit auch wirklich für viele Spielertypen irgendwie der designierte Verteidiger sein kann. Also du hast von ihm ja gute Raps gegen Kevin Durant gesehen in diesem Phoenix-Spiel. Er hat aber auch dann teilweise mal die Guards verteidigt, wenn es jetzt irgendwie auch gegen Cleveland oder vorher gegen OKC ging. Also nur jetzt um mal
zum Beispiel auch.
Ja, genau. Ja. Nur jetzt um mal auf die besseren Gegner zu schauen, die sie jetzt in diesem Zeitraum irgendwie bespielen mussten. Und ich finde, da sieht man schon einen gewissen Mehrwert einfach auch, weil du mit ihm so, du kannst halt unterschiedliche Lineups spielen. Er kann neben so einem klassischen Big spielen, was die ja jetzt auch relativ viel machen, also was ja auch die Starting Five ist, eher neben Lively. Ja. Er kann aber auch in Closing Lineups dann neben Kleber spielen, der dann irgendwie der offizielle Fünfer oder Vierer ist. Ist ja eigentlich egal, ist ja auch mehr oder weniger interchangeable. Und ich glaube, das ist halt so ein Plus, dass er ihn auf jeden Fall bringt. Das ist halt auch krass. Also nach der kurzen Zeit ist das ja sowieso immer alles mit sehr, sehr viel Vorsicht zu genießen.
Ja, absolut.
Ich habe vorhin mal bei Clean the Glass halt reingeguckt, so was die On-Off-Stats angeht. PJ Washington ist bei plus 15,5 in den paar Possessions, die er für die Mavs hatte. Und das kommt halt fast ausschließlich über die Defense. Und ich glaube nicht, dass sich das bestätigen wird. Da sind wir auch Shooting Noise dabei. Und also dass die Defense nicht perfekt ist, hat man jetzt über die letzten Spiele auch schon wieder gesehen. Aber dass er sie da etwas besser macht, das würde ich halt schon sagen. Das ist so auf jeden Fall das, was er ihnen bringt und die Vielseitigkeit. Was die Offense angeht, ich muss schon gestehen, ich wäre noch ein bisschen optimistischer, wenn er die offenen Dreier einfach getroffen hätte und nicht irgendwie bei, ich muss mal ganz gucken, was jetzt die aktuellen Werte sind. Ja genau, bei 5 von 24 steht er jetzt gerade von der Dreierlinie. Das ist natürlich echt nicht gut, aber ich glaube auch nicht, dass das repräsentativ ist. Also etwas besser sollte das schon werden und dann ist er, glaube ich, schon jemand, der halt diesen Kader einfach ein bisschen runder macht und gerade den Frontcourt einfach ein bisschen vielseitiger noch macht. Was lustig ist, weil ich habe mir tatsächlich auch jetzt mal die Hornets mit Grant Williams angeguckt, die ja auch zwischenzeitlich komplett abgegangen sind.
Ja, ja.
Ich glaube, 4 aus 5
Dinge,
Spielen gewonnen haben. Nee, Dinge, Quatsch, 5 aus 7. Sie haben jetzt heute Nacht von den Bucks, glaube ich, auf den Sack bekommen, aber die waren zuletzt richtig gut unterwegs. Mich hat eigentlich mehr Brandon Miller interessiert tatsächlich, aber die haben jetzt auch, die spielen jetzt dann relativ viel mit Grant Williams auf der 5 und das funktioniert. Also manchmal ist der Szenenwechsel halt auch einfach
Was ganz Gutes. Das sagen wir oft. Aber das sind so Dinge, die mir nie in den Kopf kommen. Komm, lass doch mal ein Hornets-Spiel gucken. Das ist einfach, ich weiß auch nicht.
Ich weiß auch nicht, ob es gesund ist, aber ich von Zeit zu Zeit, ne?
Ja, muss das wohl. Nein, aber ich habe auch so, also offensiv, ich hatte trotzdem, also trotz allem den Eindruck, dass es halt irgendwie, ja, die Offense hat trotzdem so ein bisschen noch mehr ausbalanciert, einfach weil noch irgendwie, ja, dadurch, dass er attackieren kann und seine Länge und defensiv ist ja das Ding. Wenn du sagst, die Defense, also dass wir jetzt auch mal gesehen haben, dass die Defense eben nicht so stabil ist. Ich habe es ja auch eingangs erwähnt, ich hatte den Eindruck gegen Große, wie gesagt, Miles Turner hatte über 30 vorgestern. Und jetzt hattest du Alan Mobley, klar, ist jetzt auch nicht unbedingt dankbar, aber trotzdem, wie schätzt du den Defense ein? Ich habe so den Eindruck, wenn ich sehe, das muss nicht sein, nicht richtig sein, aber dass es so ein bisschen zonig ist, was sie spielen. Also nicht, dass sie so auf jeden Fall Zone spielen immer, aber dass sie halt, und das haben wir, glaube ich, auch letztes Jahr mal gesagt, als wir über sie gesprochen haben, oder vorletztes Jahr, also auch so, dass sie halt schauen, dass sie halt die Zone mehr oder weniger dicht machen und dann eher mal einen Dreier hergeben. Ich habe tatsächlich geguckt, Statistik. Sie geben nur die 12 meisten Dreier her pro Spiel. Also das ist halt quasi Durchschnitt. Das ist jetzt weder viel noch wenig, finde ich jetzt. Also, aber das ist halt das Hauptaugenmerk schon da ist. Also es zieht sich immer so ein bisschen zusammen und dann ist so manchmal ein bisschen Gegnerkontakt da, manchmal aber auch nicht. Aber das ist halt schon so ein bisschen Safety First Defense irgendwie. Würdest du den Eindruck teilen und wie siehst du da jetzt das neue Lineup mit Washington, aber dann auch Gafford, dann anstelle von Lively und dann Kleber, der ja auch, wie gesagt, hast du ja auch gesagt, öfter auch auf der 5 closed dann trotzdem.
Ja, ich glaube, also, dass das teilweise so ein bisschen gezwungenermaßen entsteht, weil du halt auch natürlich einige Spieler im Kader hast, die jetzt nicht den ganz krassen defensiven Mehrwert liefern oder auch nur Gegenwehr liefern. Und also die Mavs sind halt ein Team, was relativ viele Blow-Bys immer wieder hat, wo halt dann Leute mit Druck Richtung Zone kommen. Und deswegen ist das auch ein bisschen eine Not, glaube ich, die sie haben, dass sich halt die Defense so zusammenziehen muss. Und deswegen glaube ich aber tatsächlich auch, dass wenn Dante Exum wieder da ist, und das ist irgendwie krass, weil der ja auch also auf einem Minimalvertrag spielt und der jetzt nicht, also das ganz krasse Off-Season-Signing mit der ganz großen Fanfare war oder so, aber der ist deren beste Option auf dem Flügel für jemanden, der vorne und hinten ihnen noch helfen kann. Also so im Sinne von einem richtigen Two-Way-Player so auf dem Flügel, weil also Luca ist ja ein besserer Verteidiger als im letzten Jahr. Das kann man, finde ich, auf jeden Fall so sagen. Der arbeitet wesentlich mehr. Aber er ist halt trotzdem auch jemand, der anfällig dafür ist, wenn er auf dem Flügel verteidigen muss, dass Leute an ihm vorbeirennen, weil sie im Zweifel auch schneller sind als er. Und naja, ne, weißt du eh. Bei Kyrie kann das durchaus auch passieren. Und im Moment haben sie halt noch zusätzlich die Situation, dass sie halt relativ oft Lineups mit den beiden und Hardaway haben. Und Hardaway ist halt auch nochmal ein richtig schlechter Verteidiger. Und dann ist es halt für mich immer einer zu viel. Und wenn du das aber zum Beispiel ersetzen kannst und dann wieder Lineups spielen kannst, also mit Kyrie, Luca, mit Exum, Washington und Lively zum Beispiel, oder Washington und Kleber oder Kleber Gafford, dann hast du da irgendwie schon wieder ein bisschen mehr, also ein bisschen weniger Angriffsfläche insgesamt. Mhm. Ich glaube, das ist halt sowas, also die beste Version der Mavs Defense, die wir über die letzten Jahre gesehen haben, das war ja vor 2 Jahren, als sie auch in die Conference Finals eingezogen sind und irgendwann Richtung Jahreswende auf einmal Richtung Top 10 Defense getrendet sind. Und das war ja auch keine Defense, die jetzt irgendwie irgendwas komplett Revolutionäres oder Wildes gemacht hat oder irgendwie krassesten Ringbeschützer hatte oder irgendwas in der Hinsicht, sondern deren Stärke war es eigentlich, dass sie es geschafft haben, in der Regel einfach nicht so viele Lücken zu haben, sondern irgendwie vor ihren Leuten zu bleiben, mehr oder weniger. Also das war im Prinzip das Kernprinzip wir machen jetzt nicht zu viel Mist, sondern sind einfach überwiegend am richtigen Ort. Und ich glaube, dafür sind sie jetzt wieder besser aufgestellt, um das irgendwie schaffen zu können. Und das ist aber auch noch was, wo sich, also gerade auch die Neuen, glaube ich, halt noch ein bisschen mit einführen würden. Also Jason Kidd hat auch selber vor ein paar Tagen gesagt, dass sie jetzt mit jemandem wie Washington auch irgendwie dann nochmal ein bisschen andere Sachen ausprobieren können, als sie vorher gemacht haben. Das dauert dann natürlich auch so ein bisschen, um das einzustudieren. Und die Zeit würde ich ihnen auch geben. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass, also durch die Deals, die sie jetzt gemacht haben, ist ihr defensives Potenzial größer als vorher. Und es ist aber noch größer, wenn Exum halt dabei ist. Weil im Moment ist es halt trotzdem, der Frontcourt ist besser, aber der auf dem Flügel sind sie ja immer noch relativ defensiv schwach mit den meisten Leuten, die sie einsetzen. Außer jetzt jemanden wie Derek Jones Jr., der dir natürlich auch Point of Attack Defense geben kann, der aber dann offensiv wieder eher ein Minusspieler ist.
Ja, er trifft seinen Dreier okay dieses Jahr, aber ich glaube, das ist auch, Zach Lowe, die hatten ja auch eine Folge am Freitag, er hat ja auch gesagt, dass ein Vorteil des Washington-Deals ist auch das, oder auch der Rückkehr diverser Verletzter oder auch, dass Green jetzt wieder besser spielbar ist, was heißt wieder besser spielbar, aber halt von draußen wieder ein bisschen besser drauf ist, dass halt Jones wieder weniger, also er seine Rolle spielen kann und eben nicht dein Starter sein muss, der dir 30, 35 Minuten gibt, sondern halt einen Bankspieler gibt, der dir 15, 20 Minuten gibt. Und dann halt eben, und da halt in der Rolle irgendwie besser, dass das einfach besser zu ihm passt. Und dann, aber wie defensiv mag ich ihn auch immer relativ gern. Bei mir war ja auch zu Bose Zeit immer so, wenn er seine Freiwürfe trifft, das ist schon mal ganz gut, weil er ja auch sehr, sehr viel halt als Cutter unterwegs ist, dank seiner durchaus vorhandenen Sprungkraft. Und deshalb, ja, also ich finde ja generell, dass sie eigentlich recht tief sind. Gerade wenn Exum dann zurückkommt, hat er irgendwie eine Schleimbeutelentzündung im Knie. Ich weiß nicht, hast du was gelesen, wann er zurückkommen soll? Aber
er soll während dem Auswärtstrip, auf dem sie gerade sind, soll er noch zurückkehren eigentlich. War, glaube ich, die Ansage.
Und dann könnte sich, wenn sich das dann so ein bisschen einspielen kann, könnte das schon ganz gut sein. Vielleicht noch ganz kurz zur Defense, weil ich das jetzt eben gerade mit Blick auf das Spiel gegen die Pacers interessant fand, so die Pick-and-Roll-Defense, weil da hatte ich so das Gefühl, dass sie da irgendwie, auch da ging es für mich so ein bisschen darum, hatte ich den Eindruck, dass sie versuchen, eher so den Drive zum Korb zu verhindern. Also halt, du hast ja auch angesprochen, sie haben halt viel Blowball, dadurch hat der Big halt sehr oft halt sozusagen ausgeholfen gegen den Driver. Und das war jetzt in Bezug auf Turn aber schwierig, weil halt sie den Rollman dann nicht so richtig, und da war, vielleicht war das auch noch so ein bisschen Abstimmung, dass dann halt die Rotation nicht 100% da war, aber dass Turner da dann irgendwie viele Möglichkeiten hatte. Ist das irgendwie, ja, irgendwo so ein bisschen was dann auch mit mehr Zeit dann irgendwie kommen kann? Oder siehst du es vielleicht auch komplett anders? Also wie gesagt, das ist immer nur ein Eindruck, den ich hatte, und das ist jetzt auch eine sehr, sehr kleine Sample Size gewesen.
Nee, also ich glaube, dass das schon auch ein, also dass das echt ist, was du da gesehen hast, aber ich glaube, dass es halt auch in dem Fall dann auch ein bisschen was damit zu tun hat, dass sie halt gegen die Pacers gespielt haben, die auch einfach eine sehr, sehr gute, gespacede Offense haben und einfach auch, glaube ich, dadurch, wie sie irgendwie ihre Leute um so ein Pick and Roll herum positionieren, sehr, sehr gut dafür arbeiten, dass sich halt solche Räume ergeben und dass du halt dann auch immer eine Wahl treffen musst, bei wem bin ich jetzt eng drauf, bei wem nicht so, und das machen die halt schwer, abgesehen davon, dass ihr Coach die Mavs gecoacht hat und da wahrscheinlich auch aber so ein paar Sachen dann vielleicht noch gezielter attackieren kann, als es jetzt andere Teams können. Also von daher, einerseits, klar, da kann sich irgendwie mit mehr Abstimmung dann auch noch was irgendwie optimieren lassen, aber es kann in dem Fall auch einfach sein, dass die Pacers es auch gut gemacht haben. Also so ein paar Szenen sind da auf jeden Fall bei mir auch hängen geblieben bei dem Spiel, wo ich dachte so, das ist jetzt auch nicht so ganz easy, da eine Entscheidung zu treffen, die gut ist als Defense, aber das macht stimmt. Die Pacers ja auch zu einem der besten Offensivteams.
Ja, genau, weil sie halt eben mit Halliburton halt einen haben, der auch die Schwachstellen dann schnell findet als Ballhändler. Wäre jetzt noch ein Thema, wenn wir noch einmal ganz kurz die Defense haben, die Transition Defense, die ja tatsächlich ein Problem ist, ne? Wo sie halt, glaube ich, nicht das stärkste Team sind, wo sie immer wieder irgendwie, sei es, weil Luca sich gerade beschwert noch und der Ball eigentlich schon in der eigenen Hälfte ist, oder er macht es ja ein bisschen weniger mittlerweile, muss man sagen.
Ja, er macht es immer noch genug.
Ja.
Ich find's auch immer lustig, weil er so auf den Pressekonferenzen dann teilweise, wenn er es mal nicht gemacht hat, sich auch gerne dafür gelobt sehen möchte, dass er sich in dem Spiel jetzt mal weniger beschwert hat. Ich glaube, das ist da schon zu einem sehr großen Anteil auch auf ihn zurückzuführen, weil sie halt einfach oft in Unterzahl dann sind.
Ja.
Das Gute ist immerhin, sie begehen so wenig Turnover, was ja dann auch wieder sehr viel mit ihm zu tun hat, dass es nicht ganz so viele Chancen dann teilweise gibt. Also was das angeht, sind sie, glaube ich, auch eher mittelmäßig, als dass sie da jetzt irgendwie das Häufigste zulassen. Aber wenn es dann dazu kommt, sind sie sehr schlecht in der Transition. Ja. Also das ist schon so. Weiß ich aber auch nicht, ob sich das mit dem Personal verändern lässt, außer man prügelt es Luca halt ein. Hör auf zu meckern. Und das haben schon viele versucht. Also ich bin mir auch sicher, dass Jason Kidd das schon versucht hat.
Ein neues Thema.
Ja, vielleicht wird es einfach nichts.
Vielleicht muss man einfach damit leben. Sie können es ja oft genug ausgleichen durch die Offense. Muss man ja sagen. Also die ist ja schon richtig gut. Und du hast gesagt, sie sind so ein bisschen neu. Ist ein Faktor für dich dabei, dass sie einfach schneller spielen? Das sind, glaube ich, neun schnellste Pace der Liga.
Das ist ein Effekt, den Kyrie auf jeden Fall auf sie gehabt hat. Ich würde aber sagen, ich fand, also durch diese Transaktionen jetzt hat sich, finde ich, mehr die Defense als die Offense verändert. Die Offense ist ja auch über die gesamte Saison schon, wenn sie mal ihre Leute haben.
Ja.
Und vor allem, wenn Luca und Kyrie beide spielen, ist die Offense ja schon einfach sehr gut. Sie haben jetzt halt einfach in der Theorie, auch wenn Gafford jetzt ja gar nicht so viel spielt und also auch heute Nacht, glaube ich, irgendwie nur 10 Minuten gespielt hat oder so. Sie haben ja also nicht die ganze Zeit mit einem Rimrunner gespielt, aber sie haben jetzt die Möglichkeit dazu.
Ja.
Das war ja zu Beginn der Saison schon so eine Sache, dass sie dann irgendwie sehr abhängig von Lively waren. Dafür haben sie jetzt halt dann noch jemanden, mit dem sie das spielen können. Aber ansonsten. Gafford
mache ich ja schon auch, muss ich sagen. So als Spiel. Ich finde ihn also
schon als wuchtiges Kerlchen.
Ja. Und dafür relativ mobil eigentlich.
Ja, ja. Also der spielt mit einer krassen Power.
Ja.
Insgesamt. Hier übrigens und auch nochmal erwähnenswert, Small Sample, deswegen scheißt komplett drauf, was ich jetzt sage. On-Off-Rating von Daniel Gafford, seitdem er für die Mavs spielt, minus 26. Die Offense ist um fast 10 Punkte schlechter, wenn er spielt. Also das hätte ich jetzt nicht gedacht, um ehrlich zu sein. Aber es ist halt auch wirklich so, dass einzelne Spiele und paar getroffene Dreier stand jetzt auch einfach dann noch so großen Einfluss darauf haben, dass man wirklich drauf kacken sollte. Es ist einfach nur lustig, es zu erwähnen. Defense um fast 17 Punkte schlechter, wenn er spielt.
Das ist interessant.
Ja. Ja, aber eigentlich auch nicht wirklich. Weil, wie gesagt, es muss nicht aussagekräftig sein. Ich glaube, es ist trotzdem eine sinnvolle Verstärkung, einfach weil sie, also Lively hat halt, wie du schon gesagt hast, ja auch schon immer mal wieder Spiele verpasst und er ist ein Rookie. Da dann nur diese eine Option für diesen Spielertypen zu haben, wäre wahrscheinlich ein bisschen ambitioniert gewesen. Also es ist schon ganz gut, dass sie da jetzt eine Versicherung für haben.
Absolut, absolut. Aber was halt die Offense natürlich ausmacht, also ich meine, es ist immer noch sehr, sehr viel Luca, aber das halt eben, du hast es ja gesagt, Kyrie hat da echt viel, also Speed reingebracht, auch wenn Luca den Ball bringt. Also Luca gefühlt macht jetzt auch ein bisschen.
Er sucht häufiger den schnellen Pass. Und er ist ja auch ein sensationeller Outlet-Passer, wenn er will.
Ja.
Und Kyrie ist halt einer, auch Derrick Jones ist einer, der halt dann im Zweifel auch dann vorne schon zu finden ist. Und dann lohnt sich das auch alles ein bisschen mehr. Josh Green ist ja auch jemand, der gerne eigentlich aufs Tempo drückt. Also das ist schon auf jeden Fall eine krasse Änderung im Vergleich zum letzten Jahr.
Und wie ist es im Halbfeld? Weil ich habe schon so das Gefühl, also sie sind einfach ein Team, das weiß, was sie so machen will irgendwie. Und ich meine, es ist gut, kommt natürlich auch daher, dass sie mit Luca einen sehr balldominanten Lead Guard sozusagen haben. Und aber sie haben irgendwie schon so dieses Ding, bisschen Druck auf die Defense durch Luca, wenn er ein bisschen tanzt, oder Kyrie, wenn er ein bisschen tanzt. Und dann, es kam mir jetzt irgendwie extrem vor, ich meine, ich verstehe den Ansatz total und es funktioniert, also gar keine Kritik, aber es war, wie oft und sie den Eckendreier suchen und wie oft es aber auch funktioniert. Also bei anderen Teams kommt es mir gar nicht so extrem vor, in dem Sinne. Also halt immer wieder halt in die Zone rein oder halt ein bisschen die eine Seite überladen, dann auf die andere Seite. Ich meine, sie haben halt auch Leute, die die Pässe spielen können, halt auch über die Zone hinweg. Aber das
ist vor allem über die eigene Schulter weg und wenn eigentlich schon Wurfbewegung ist, den aber nach hinten fallen lassen, perfekt in die Shooting Pocket. Ja. Da haben sie den einzigen, der das so
kann. Aber so dieses Ding halt, Druck auf die Defense und dann halt immer den offenen Schützen in der Ecke finden. Ich finde, das ist schon so ein, also kam mir gefühlt vor wie ein Stilmittel, mal abgesehen von allen
Zaubereien,
die Luca und Carita so sonst so veranstalten. Aber
das ist ja letztendlich ihre Offense. Das machen die und also Boston macht das auch ziemlich viel. Das ist, glaube ich, das einzige Team, was eine noch höhere Dreierrate hat als Dallas.
Die beiden Teams, ja.
Mit der aber das Setup ist auf jeden Fall, hey Luca, mach mal irgendwas Verrücktes und dann spiel den Pass oder schließ halt selber ab. Die anderen sind um ihn herum positioniert, um zu spacen oder um Block zu stellen für ihn, um halt irgendwie eine Aktion zu initiieren. Das ist ja letztendlich das relativ simple offensive Setup. Das ist eins der Teams, das mit die meisten Pick-and-Roll-Plays nutzt. Das ist auch eins der Teams, das mit die meisten Isolationen nutzt. Ist in beidem überragend, weil sie halt Luca haben und weil sie Kyrie haben, der auch eine unfassbar geile Saison spielt. Und auch wenn Luca dann mal auf der Bank sitzt, dann kann ja auch Kyrie diesen heliozentrischen Basketball ziemlich gut spielen, was ja auch einer der Gründe ist, warum die Offense gar nicht viel besser ist oder also teilweise in der Saison gar nicht viel besser war, wenn Doncic auf dem Court war. Das hat sich mittlerweile wieder ein bisschen verändert. Also mittlerweile ist es um 6 Punkte besser, wenn Luca spielt. Das war, also zu Beginn der Saison war es ja teilweise sogar negativ. auch hier, das ist auch wieder etwas, was einen darauf hinweist, dass die Stichproben manchmal halt einfach, man die ein bisschen größer haben muss. Aber die haben halt, also es ist so ein bisschen ähnlich, wenn sie beide zur Verfügung stehen, erinnert es mich halt schon teilweise sehr an die Rockets mit Harden und Chris Paul, weil die halt dann über 48 Minuten jemanden haben, der die Offense so schmeißen kann. Es ist dabei, es wirkt etwas weniger eindimensional, aber eigentlich ist es sehr ähnlich vom Ansatz her, wie Houston damals, finde ich. Und dazu kann man dann stehen, wie man möchte. So meine Lieblingsart von Basketball ist es nicht, aber gleichzeitig siehst du immer noch in jedem Spiel halt mindestens 10 Aktionen, wo du denkst, ey, das ist so krass, das kann nur der.
Ja.
Und es kann sich sowohl auf Luca als auch auf Kyrie beziehen. Was Kyrie in jedem Spiel für Finishes drauf hat, denkst du ja auch, okay, das kann wirklich nur der.
Also bei allem, was man so neben dem Court irgendwie über Kyrie immer sagt, aber auf dem Feld
ist schon speziell.
Gibt's wenige, die nicht, also wenn er sich irgendwie durch die Luft windet und dann über den Kopf mit der falschen Hand am besten noch irgendwie den Ball reindreht, Poesie.
Das wie ich damals bei BTS Neustadt, nur anders.
Nur anders, nur weniger elegant, meinst du?
Ja, genau. Ja, auch, was man bei ihm, finde ich, gar nicht so oft thematisiert, aber was für eine Hangtime er auch teilweise hat, ja, ja. Ne? In der Luft noch 45 Adjustierungen dann vorzunehmen und am Ende wirft er den Ball mit der Hacke rein. Das ist schon, schon ziemlich krass.
Kyrie auf dem Feld ist geil, kann man ja nicht anders sagen. Und halt auch gut, also ich meine, wie viele große Würfe er dann trifft oder wichtige Würfe und was er dann, also...
Und er ist halt also auch in diesem Setup wirklich gut aufgehoben, so als eigentlich Second Banana, der aber auch jederzeit heiß laufen und dann übernehmen kann. Also das Team, wie es gerade aufgestellt ist, funktioniert, glaube ich, für seine Fähigkeiten und auch für das, was er dann teilweise nicht so gut kann. Also dass er jetzt nicht die ganze Zeit irgendwie der primäre Creator für alle um ihn herum sein muss. Das liegt ihm, glaube ich, schon auch sehr. Und deswegen, also wenn er in dieser Saison zur Verfügung stand, hat er schon überwiegend echt sehr gute Sachen gemacht und die beiden, selbst wenn sie nicht in jeder Aktion irgendwie beide involviert sind, helfen sie sich ja auch durchaus gegenseitig.
Ja, absolut. Also allein dadurch auch, dass Kyrie auch als Spot-Up-Shooter relativ gefährlich ist und du ihn da nicht stehen lassen kannst und
Luca. Ich meine, das Setup ist ja wirklich wie Houston damals, du hast zwei Stars und drei Typen, die eigentlich die Drecksarbeit übernehmen sollen. Und Tim Hardaway ist so derjenige, der halt auch nochmal als Scorer heiß laufen kann, aber der eigentlich auch nicht unbedingt neben den beiden spielen sollte, weil du dann zu wenig Defense wieder auf dem Court hast. Und das ist so das eine Ungleichgewicht. Deswegen bin ich so gespannt darauf, wie das dann ist, wenn Exum zurückkommt. Also ob sie dann denken, das ist irgendwie ein bisschen zu klein oder ob sie das dann halt wirklich durchziehen mit den drei Spielern, weil ich glaube, das ist eigentlich wahrscheinlich schon ihr bester Weg zu einem wirklich ausgeglichenen Style.
Ja, auf jeden Fall. Das kann ein guter Weg sein. Also eben, sie sind ja noch lange nicht, ich glaube, sie haben noch lange nicht ihr Potenzial ausgeschöpft. Also gerade auch, wenn man sieht, Kyrie und Luca, die ja, es ist schon auch noch viel You Go, I Go, was ja in dem Fall nicht schlimm ist, weil es ja gut funktioniert und weil sie, wie du auch sagst, trotzdem voneinander profitieren. Aber es gibt natürlich auch dann Fälle, wo sie halt direkt dann füreinander screenen oder sowas.
Ja.
Was dann ja definitiv nochmal eine andere Nummer ist und dann eigentlich wahnsinnig schwer zu verteidigen ist dann irgendwann. Und das wird halt interessant wahrscheinlich, ob das Richtung Playoffs dann noch mehr irgendwie da noch mehr ein Fokus drauf gelegt wird oder wie sie, ob das wirklich nur so ein kleines Ding bleibt. Weil ich meine, Luca kann es auch allein, ne? Ist ja auch ziemlich gut. So. Also.
Ja, nicht also alleine, wahrscheinlich nicht über drei Playoff-Serien am Stück die ganze Zeit alleine, aber in jedem Spiel alleine kann er es halt irgendwie schon.
Es ist halt schon gerade.
Und es ist schon wirklich ziemlich bemerkenswert. Also ich habe es ja neulich in New York da dann auch in dem Spiel gesehen, wo ich echt in der ersten Halbzeit das Gefühl hatte, der ist eigentlich verkatert oder so. Wirkte auf jeden Fall nicht auf der Höhe und hatte halt trotzdem schon so zwei, drei Aktionen, halt auch so ein Pass da drin gehabt. Das ist völlig absurd, was der alles kann.
Ja.
Und in der zweiten Halbzeit hat er dann irgendwann für eine Zeit lang halt ernst gemacht und hat halt einen Stepback-Dreier nach dem anderen getroffen und am Ende das Spiel dann halt auch für sie mehr oder weniger gewonnen, weil er einfach mal für eine kurze Zeit lang nicht gedaddelt hat, sondern einfach sein Ding durchgezogen hat.
Mhm.
Und ja, das ist schon eine bemerkenswerte Kontrolle, die er so aufs Spiel einfach ausübt. Und auch jetzt irgendwie so die Art und Weise, wie er das Spiel liest, manipuliert, wie er, also das auch mit seinem Drive, wenn halt das Double Team kommt, sofort weiß, wo der Ball hingehen muss und ihn auch perfekt dorthin spielen kann, eigentlich aus jeder Situation. So, das ist schon ein sehr, sehr bemerkenswerter Offensivspieler auf jeden Fall. Und also ich meine, ist jetzt auch kein Geheimnis, dass die Saison von ihm einigermaßen wild ist. Auch das Spiel jetzt gegen die Cavs war ja wieder unfassbar gut von ihm.
Ja,
das hat halt am Ende nicht gereicht, aber es lag ja nicht daran, dass er jetzt nicht alles getan hätte, außer den Inbounder zu verteidigen.
Ja, das war...
Das war natürlich doof, aber sonst alles verloren. Ziemlich gut gewesen.
Ja, was ich bei ihm halt auch immer geil finde, also wie du sagst, aber er weiß schon, was er machen will, aber er lässt trotzdem so aussehen, als wäre es eine Last-Minute-Entscheidung, teilweise.
Ja, ja, genau. Halt, die anderen sollen es nicht wissen, aber ja, er weiß irgendwie meistens schon eine Weile vorher Bescheid, was passieren wird.
Ja.
Also und ich glaube deswegen auch, dass so Leute wie PJ Washington, der jetzt offensiv bisher nicht so gut zurechtkommt, aber wenn der erstmal für ein paar Wochen mit Luca zusammenspielt, dann ist das, glaube ich, auch nochmal irgendwie eine andere Nummer.
Ja. Ja, und mit Kyrie, ich meine, wenn die beiden auf dem Feld sind, haben sie 121 Punkte pro 100 Ballbesitzer. Also das ist dann Boston-Niveau mehr oder weniger und die haben die beste Offense der Liga. Das ist schon gut. Wie siehst du sie denn, ich weiß nicht, ob du noch was anderes Konkretes hast, dann sag gerne, aber wie siehst du sie denn jetzt so vielleicht abschließend in Playoff-Matchups? Weil, wie gesagt, gegen dominante Bigs oder generell, siehst du sie gut ausgerüstet? Jetzt auch gesetzt im Fall, dass sich das alles noch so ein bisschen einspielt, dass Exum zurückkommt, dass alle fit in die Playoffs gehen, mehr oder weniger zumindest, aber wie würdest du sie einschätzen? Wir haben es ja schon im Segment so ein bisschen gesagt, aber...
Ja, also ich weiß nicht, ob sie so gegen Denver kann ich es mir jetzt ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass sie eine Serie gewinnen. Und ansonsten ist es irgendwie sehr ja, tagesformabhängig, ist auch ein bisschen zu einfach gesagt, aber da...
Von Spiel zu Spiel.
Ja, genau. da ist jetzt kein Team sonst, wo ich sagen würde, das halte ich für komplett unmöglich. Das heißt nicht, dass ich dann irgendwie, wenn sie gegen die Clippers spielen, zwingend auf Dallas setzen werde. Wahrscheinlich würde ich das nicht tun, auch wenn die Clippers jetzt gerade so ein bisschen einen Hänger haben.
Ja.
Aber da würde ich insgesamt schon immer noch sagen, die haben eigentlich einen ausgeglicheneren, tieferen Kader und so. Aber ich weiß auch, dass die Clippers auch schon mit der jüngeren Version von Luca, der teilweise nicht in einem besseren Team gespielt hat als jetzt gerade, auch schon echt ziemlich Probleme hatten. Und dass es da dann am Ende ziemlich monströse Leistungen auch von Kawhi gebraucht hat, um diese Serien noch zu gewinnen. Und da könnte ich mir schon auch vorstellen, dass das jetzt vielleicht nochmal ein bisschen, also dass er ihnen da auf jeden Fall auch eine Chance verschafft. Und ich glaube, das ist halt so das Ding mit Luca und auch mit Kyrie. Wenn du die beiden hast und die Defense mittelmäßig ist, die muss ja nicht elitär sein, aber wenn die zumindest mittelmäßig ist, dann kannst du halt überall mitreden. Das heißt nicht, dass du die Serien dann am Ende gewinnst, aber sie gehen dann auch in kein Matchup chancenlos, glaube ich.
Ja.
Und das ist halt, da sind sie schon mal ein Stück weiter, als wo sie jetzt zu Beginn der Saison waren. Es ist dann immer noch, also eine große Frage, die ich halt habe, was Dallas dann weitergehend betrifft, ist, wie können sie da jetzt irgendwie noch weiter zu addieren? Weil ich immer noch nicht glaube, dass das jetzt so, wenn du dir den Supporting-Cast anguckst, das ist immer noch einer der schlechteren von den Playoff-Teams, meiner Meinung nach. Also von den Teams, die ernsthaft was reißen wollen. Weil einfach so der Unterschied von Dallas drittbestem Spieler zu Denvers drittbestem Spieler könnte kaum größer sein. Oder zu Bostons drittbestem Spieler. Oder OKCs drittbestem Spieler. Oder Minnesota. Also du weißt, was der Punkt ist.
Ja. Nee, mach nochmal weiter. Gib mal alles.
Ich wollte alles aber durchgehen. Was das angeht, ist Dallas halt, finde ich, immer noch ein kleines bisschen bieder aufgestellt. Und sie haben halt einfach die meisten Assets, die sie hatten, schon rausgefeuert. Das ist halt einfach so. Also jetzt ja dann auch nochmal. Und deswegen ist das schon, finde ich, eine große Frage, wie es da irgendwie weitergehen wird, aber sie sind jetzt erstmal irgendwie wieder, sie sind halt irgendwie ein gefährliches Team. Ich glaube nicht, dass sie Meister werden oder so, aber sie sind halt auch ein Team, gegen das keiner so richtig Bock haben wird zu spielen, schätze ich mal.
Ja, weil sie ja wissen, so Luca kann so eine Serie halt irgendwie so auf seine Art ein bisschen kontrollieren und du hast halt noch Kyrie irgendwie als, nicht mal als Wildcard, du hast einfach Kyrie und hast dann halt eben, wer weiß, wer da noch so heiß läuft. Also es kann sich halt schnell so ein Momentum entwickeln, wie es ja so ein bisschen 22 war, ne? Als sie im Conference Final waren, 22 war es, oder? Ja.
Gut, das war natürlich auch ein Jahr, in dem sich die Suns einfach, glaube ich, quasi den Kopf abgebissen haben und einfach auch richtig dusselig waren. Aber muss man trotzdem erstmal schaffen. Und
Also ja,
ich glaube, der Westen ist dieses Jahr besser, als er 22 war.
Das glaube ich auch, ja.
Aber ich glaube auch, dass die Mavs wahrscheinlich noch ein bisschen besser sind. Ja, wobei, doch. Ja, würde ich schätzen.
Ja.
Von daher, sie sind irgendwie halt einfach wieder drin, würde ich mal schätzen, auch wenn sie es am Ende, glaube ich, nicht reißen werden. Und ich immer noch denke, dass man eigentlich, um in den Playoffs Erfolg zu haben, das besser ist, wenn es nicht alles an Creation von zwei Leuten ausgeht, sondern dass es immer noch besser ist, wenn man da ein bisschen variabler ist. Aber wie gesagt, so mit Luca kannst du halt jede einzelne Serie eigentlich gewinnen und das ist halt, dann macht dich trotzdem gefährlich.
Es ist halt die Frage, wie weit es geht. Ich meine, das Ding ist mit der Zukunft, müssen wir jetzt nicht lange drüber reden, weil das ist ja allgemein bekannt, aber dadurch, dass ja wirklich alle Assets in Form von Picks schon abgegeben haben oder mehr oder weniger, da haben sie nicht mehr wahnsinnig viele Möglichkeiten. Also irgendwie finden Teams dann trotzdem Möglichkeiten, die wir vorher nicht gesehen haben, aber je weiter, desto besser aus Mavs-Sicht, so oder so. Deshalb, ja, hat aber Spaß gemacht. Es ist so, wie du sagst, ich meine, das eine, einerseits, ist manchmal denkst du, wenn es der 10. Ballbesitz ist, bei dem Luca dann irgendwie langsam auf und ab dribbelt, um dann irgendwie Richtung Zone zu wackeln und zu beschleunigen und stehen zu bleiben und zu beschleunigen und stehen zu bleiben und dann auf einmal im Ring zu sein oder was auch immer, dann ich sage, okay, viel, aber es passiert auch viele coole Dinge. Wie gesagt, Carry und so. Hast du noch was?
Ich glaube, na, ich meine, du kannst mir jetzt noch sagen, wird Luca jetzt MVP oder? Also meinst du, er hat eine Chance? Jetzt gerade sind sie auf Platz 8 im Westen, also wahrscheinlich nicht, aber.
Wahrscheinlich nicht. Das Problem ist halt, dass die vor ihm, so die üblichen Verdächtigen, über die wir halt sprechen, Shay und Jokic, aber halt auch Tatum, halt einen ähnlich guten Case haben, aber halt ein besseres Team. Und dann.
Ja, ich glaube, Tatum hat keinen besseren Case.
Oder Tatum vielleicht.
Ich würde, wenn dann eher Giannis sagen, dass der da noch vorher einzuordnen
ist. Ich glaube, Giannis liegt bei mir total unterm Radar immer irgendwie so. Das ist gefühlt, und es ist nicht despektierlich gemeint, aber es ist immer das Gleiche. Weißt du, wie ich meine? Das ist so. Und ja,
das ist halt jetzt, der Standard. Bist du jetzt James Harden und sagst, der
springt nix
und dankt ja nur.
Nein. Also er ist immer auf demselben Niveau quasi, weißt du, wie ich meine? Das ist halt so.
Ja. Ist aber, wird das, spielt gerade die erste Saison von einem Spieler, der mindestens 30 Punkte und mindestens 60% aus dem Feld auflegt. Hat noch nie jemand in der NBA-Geschichte.
Wenn man nur dankt, ist ja auch kein Problem.
Ja, stimmt, das ist einfach. Ne? Das ist eh komisch, dass er 40% seiner Würfe dann nicht trifft.
Also sollte man vielleicht mal auch, ist vielleicht auch ein bisschen Kritik angebracht.
Da soll er sich mal bei DeAndre Jordan erkundigen, wie das richtig geht.
Ja. Nein, das stimmt, Giannis kommt mit rein. Aber ich sehe es halt irgendwie nicht, also gerade, dass er an Shay und an Jokic, dass sein Case am Ende so viel besser ist, dass der Teamerfolg keine Rolle mehr spielt. Irgendwie.
Ich glaube auch. Gerade jetzt nach dem All-Star-Break lässt ja Jokic auch gerade seinen strammen Bizeps spielen.
Ja.
Irgendwie Back-to-Back Triple-Doubles mit irgendwie 20, 15, 15 und solche Geschichten wirft dabei nicht mehr daneben. Also Jokic ist halt auch einfach lächerlich.
Ja.
Und Shay macht einfach in jedem Spiel 31 Punkte. Immer genau.
Ja,
es wird schwer, die zu
holen.
Sehe ich auch so.
Es ist nicht unmöglich, je nachdem, was keine Ahnung, lass die Mavs einen Run haben und Luca, ich meine, er ist ja schon Topscorer der Liga, lass ihn dann irgendwie über die letzten Saisonwochen 37 im Schnitt auflegen und dabei noch 9 Assists verteilen oder so, was auch immer.
Das wäre sogar, da wird sein Schnitt sogar runtergehen.
Also,
die Saison ist schon ein bisschen lächerlich.
Also, es ist nicht unmöglich.
Ja, aber ja, ich glaube, es ist nicht unmöglich, aber ziemlich unwahrscheinlich, dass er es noch schafft.
Würde ich unterschreiben.
Gut.
Sonst habe ich nichts mehr. Dann habe ich auch nichts mehr. Dann sind wir am Ende angelangt. Bleibt uns nur zu sagen, vielen Dank.
Moment,
eine Sache. Moment. Ja, okay.
Die Heat, sie sind am Kommen. Ich habe es dir die ganze Zeit gesagt. 5 Siege in Folge sind jetzt schon 5. Die müssen dieses Jahr nicht übers Play-in. Wehret den Anfängen,
Arbeiter. Das ist der Fehler. Das ist der Fehler.
Weißt du? Ja, vielleicht.
Sie brauchen diesen Druck, um dann richtig drin zu sein.
Vor allem sinkt leider gerade die Wahrscheinlichkeit, dass sie in Runde 1 gegen die Bucks spielen, was mir persönlich schon sehr viel Freude bereiten würde. Aber das müssen dann eben die Pacers machen.
Und die können das gegen die Bucks.
Die machen das im Zweifel ganz gerne.
Ja.
Aber Miami, vielleicht Miami müssen wir die als nächstes
deep
diven, damit deren Streak vorbeigeht.
Ich weiß auch nicht. Ja. Irgendjemand muss was unternehmen. Nein, Quatsch. Aber vielleicht ist nicht interessant. Ja, Miami.
Ja. Ich wache nachts schweißgebadet auf und denke, Struce! Und dann wirft der Game Winner über das ganze Feld.
Ja. Weil schlecht verteidigt.
Gar nicht verteidigt.
Über das ganze Feld.
Ja, aber das einzige Szenario, wie du das Spiel noch verlieren kannst.
Ja, aber
das einzige.
Also er war ja sogar halbwegs, also.
Du bist mit dem Kopf schon auf der Kabine, in der Kabine.
Ja. Da hast du noch 2 Beine. Aber bei Einwurf Mitte okay. Aber aus der eigenen Hälfte ist so unwahrscheinlich. Aber vor allem Luca war ja so halb, also egal.
Einziges Szenario, wie du es noch verlieren kannst.
Ja, aber so unwahrscheinlich. Also es gibt ja auch ein Szenario. Es fällt gar kein blöder Vergleich ein.
Einfach Epic Fail.
Epic Fail. Mavs. Wenn das kein Dämpfer, den
Abstieg.
Den finalen Dämpfer gibt, dass sie sich eine Abwärtsspirale entwickelt, wie sonst noch nie, und sie kein Spiel mehr gewinnen dieses Jahr, weiß ich auch nicht.
Wie hast du es vorhin genannt? Bei den Bulls düstere Plörre oder was war das?
Trübe Plörre.
Trübe Brühe. Ja, okay. Ja. Unser Jinx bedeutet. Also. Ja.
Bei Mavs wird es noch trüber jetzt. Noch drüber, als bei den Bulls geht es eigentlich fast gar nicht.
Und das ist doch ein wunderschönes
Schlusswort. Ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, vielen Dank, schön, dass ihr dabei wart. Solltet ihr uns öfter zuhören wollen, weil ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr uns gerne abonnieren. Apple Podcasts, Spotify, Deezer, Amazon Music, Google Podcasts, überall, wo ihr Podcasts hört, sind wir dabei. Ihr könnt uns auch gerne folgen bei X, bei Instagram. Wie gesagt, patreon.com/korbiger Podcast, korbiger mit. Richtig. Dort gibt's extra Content. Und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und bis bald hoffentlich. Reingehauen!
Reingehauen!
präsentiert von Tipico Sportwetten.